Oh mein Gott! Bob blieb abrupt stehen und schnappte nach Luft. Was ist das denn?
Eine Moorleiche, antwortete Justus.
Glücklicherweise ruht der tote Körper aus der vorgeschichtlichen Eisenzeit als Ausstellungsstück in einem Glaskasten im Statman-Museum. Doch ausgerechnet während Peters Schicht als Nachtwächter scheint die gruselige Moorleiche zu erwachen und ihr Unwesen in den verlassenen Gängen des Museums zu treiben. An die plötzliche Auferstehung einer jahrtausendealten Leiche können Justus, Peter und Bob natürlich nicht glauben, auch wenn alle Indizien genau darauf hinweisen.
Schönen guten Abend, Oliver Hecke.
Hallo Thomas.
Hallo, ne?
Sehr schön heute hier wieder, eine schöne Late-Night-Aufnahme hier mit dir.
Ja, Late-Night gibt es meistens nur bei Rotz und Wasser. Heute sind wir bei der Zentrale und gleich die erste Frage, wie war denn dein Sommer, / die Sommerpause?
Ja, irgendwie kurz, also viel Arbeit, kein Urlaub, ich mache ja Urlaub selten im Sommer. Doch, ich hatte glaube ich 2 Wochen Urlaub im Juli, das ist auch so an mir vorbeigegangen, ohne dass ich da wirklich was gemerkt habe, so kurz und also erstmal an die Hörer, weil ich das schon höre, wir haben Fenster offen, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr warm und aber wenn wir es so spät haben, kommen, ist ja nicht mehr so viel Verkehr draußen, aber wenn ihr ab und zu mal ein Auto hört oder die Tram, seht's uns bitte nach.
Ja. Ja, weißt du, die Leute betteln schon nach neuen Folgen, sagen, wann ist endlich eure scheiß Sommerpause zu Ende, wann gibt's endlich mal wieder Qualitätscontent, da können sie jetzt auch mal mit einer offenen Balkontür leben, weil es ist, der Sommer hat ja nochmal zugeschlagen, muss man sagen.
Ne? Oh ja, das ist immer richtig warm geworden.
Ja.
Daher müsst ihr auf Qualitätscontent leider noch ein bisschen warten. Müsst ihr ja nur mit dieser Folge hier vorliegen.
Also nur halt der Chronologie zufolge. Heute ist der 12. September. Morgen soll es endlich abkühlen.
Ja, aber Regen finde ich jetzt auch ein bisschen scheiße. Ja. Also Regen muss es ja, aber ich habe gesehen, so viel wird es nicht. Ein bisschen vormittags, ein bisschen abends, wenn ich Feierabend habe, ist wieder schönes Wetter. Ja. Und naja, so ist es schon okay, die perfekte Abkühlung und wieder so um die 20 Grad. Das ist perfektes Sommerwetter, finde ich.
Und ich entschuldige mich jetzt schon mal. Erstens, ich war heute arbeiten, du auch.
Ja.
Ich war bis 20 Uhr arbeiten und ich bin jetzt auch noch ein bisschen müde. Da muss man auch noch zu sagen, die Folge, die wir heute besprechen, hat auch wieder eine sehr schwere Geburt hinter sich.
Ja, wir haben und wieder jammern wir.
Ja, genau. Der Jammerlappen-Podcast.
Nee, ihr seid's doch geboren. Aber ich muss mal was Positives sagen. Und zwar, ich hasse es ja auch, nach der Arbeit eine Folge aufzunehmen. Also nach der Arbeit dann direkt zu dir oder zu Benjamin und dann Mikros an und los. Heute war es ja so, ich hatte ja, im Gegensatz zu dir, hatte ich ja schon so circa 17 Uhr Feierabend und hab zu Hause nochmal schön 2 Stunden gepennt.
Ja. Echt,
ja? Ja, ja. Und das war richtig gut. Ich fühle mich jetzt wie ein frischer Sommermorgen.
So siehst du aber nicht aus.
Okay.
Das ist wirklich nicht aus. Sorry, es tut mir leid.
Das ist nicht schlimm.
Aber gut, du musst dich ja auch immer, du bist ja mit Motorrad hier.
Ja.
Ja, und ich nehme dir gleich den Stift weg, wenn du weiter so klickst.
Okay, Entschuldigung. Ja. Kannst du ein bisschen freundlicher sagen? Schrei mich nicht an, bitte.
Ja, danke, dass du es getan hast.
Sehr gerne.
Und du musst dich ja immer sicher verpacken, ne? Motorradjacke und so, Helm und so alles. Und bei heute waren ja nochmal irgendwie 30 Grad oder so.
Ja,
da verstehe ich das, dass man natürlich voll geschwitzt und wie der letzte Assi hier ankommt.
Danke. Danke, dass du nochmal so betonst.
Ja. Ja,
das hat ein bisschen, naja, egal. Aber Thomas, um mich in ein besseres, in ein bisschen besseres Licht zu rücken, ich bin ja dabei, an meiner Gastfreundschaft ein bisschen zu arbeiten, beziehungsweise ich bin ja hier heute nicht Gastgeber, von daher kann man das, glaube ich, so nicht nennen. Aber ich habe heute ein bisschen Verpflegung mitgebracht, Thomas. Was habe ich uns mitgebracht?
Leider immer noch kein Sponsor von uns, obwohl wir seit Ewigkeiten daran arbeiten.
Obwohl die unser Logo geklaut haben, ganz schön dreist von denen, ja.
Und die hat Fritz Cola mitgebracht.
Genau, und zwar jedem wie viel Flaschen?
2.
Welche Größe?
0,5.
Also habe ich mal richtig einen rausgelassen. Und Thomas, damit noch nicht genug, ja?
Oh,
also,
jetzt kommt noch eine Überraschung.
Habe ich mal richtig einen rausgelassen.
Ah, ja, da zückt er schon den Rucksack.
So,
ich weiß nicht, worum es geht.
Ich habe jedenfalls ein Deo mitgebracht. Nein, das meint. Hier, schön Müllermilch Pistazie, meine geil. Lieblingssorte.
Pistazie?
Ja. Mhm. Sehr, sehr lecker. Kennst du?
Kennst du? Würde ich jetzt nicht als meine Lieblingssorte beschreiben. Meine Lieblingssorte ist eigentlich immer noch langweilig Schoko und Banane.
Okay.
Aber ich mag Haselnuss.
Okay, Haselnuss, aber das wird dir. Achso, hast du schon getrunken? Pistazien?
Kenn Pistazien.
Okay, sehr lecker, ist mein Lieblingsheiß.
Ist ja Pistazien.
Kann man nichts falsch machen.
Weißt du, was meine liebste. Hier, da hört es so. Oh.
Ja, ja.
Ja, schön. Cremig schütteln.
Großartig, ja.
Ist aber ohne Mu. Mu ist gerade nicht.
Na doch, Aktion. Wenn du einen Mu hörst, dann hast du. Achso, es ist noch keine Mu-Aktion. Ja, das wäre doch der Hammer, wenn wir live hier die Müllermilch öffnen und einer von uns hat diese 50.000 Euro gewonnen oder so.
Ja.
Mich hier sofort alles fallen lassen und mich was.
Zum Glück ist es aber kein Live-Podcast, der wird ja noch bearbeitet, nicht, ja. Weil ich hätte Angst, wenn er wirklich live wäre, dass einer von uns den anderen umbringt, weil er die Mu-Müllermilch haben will.
Stimmt, egal wer sie hat. Ja, ganz ehrlich, ich sag dir gleich, Thomas.
Ja.
Nicht, dass ich irgendwie Angst vor dir habe, aber so. Aber ich würde teilen, also, weil, ganz ehrlich, wenn ich, pass auf, wenn ich die 50.000 drin hätte, würde ich gerecht durch uns drei aufteilen, ich 25.000, du 25.000.
Durch uns drei, ja?
Also, genau.
Ja, ich habe den Gag. Der Gag ist nicht schlecht.
Ja, ja.
Und damit, wir waren ja noch nicht fertig mit Rumjammern. Also erstmal danke für den
Gag. Ich war auch noch nicht fertig mit Spenny.
Oh, noch mehr Spenny.
Und damit wieder ein bisschen gegessen wird in der, magst du nicht so, aber nicht schlimm, kannst du später essen. Guck mal, eine schöne Brownie-Schokolade. Und damit wir uns nicht eine teilen müssen, habe ich mir auch eine mitgebracht.
Oh, jetzt hat Olli natürlich wirklich
so, guck mal,
sich für die nächsten 50 Sendungen
ja,
das mein Recht erkauft, auf jeden Fall. Zu sagen, ey, wenn du mir noch einmal kommst, ich bring nie was mit. Ja,
genau,
ja.
Genau.
Ja, Brownie edel Vollmilchschokolade.
Ja, ne?
Also Schokolade im Podcast essen ist, glaube ich, wirklich die größte Sünde. Weil das ist ja, weil da
hört bisschen, man das raus?
Das ist ja andere Schmatzen, als wenn ich, weiß nicht, beiß jetzt vom Brötchen ab oder so, aber das ist ja dieses.
Auf jeden Fall Schokolade essen nicht gut für die Stimme. Also das macht so den Hals ein bisschen rau.
Auch das, genau. Ja. Das ist dieses, wie du schon. Oh, die ist aber ganz schön weich. Na ja, klar, die war in deinem kochend heißen Rucksack, ne?
Bin ich jetzt eine gute Nudel oder?
Ja, super, Olli. Für heute, für heute Abend, ich meine, in 2,5 Stunden ist 12. Bis 12 Uhr nehme ich alles Böse, was ich jemals über dich gesagt habe, zurück.
Die Laune ist ja schon wirklich ein bisschen besser geworden. Ich finde es ja gut, wenn Thomas, wenn die Laune wirklich ganz unten anfängt.
Ja.
Und diesmal hat sie wirklich ganz unten angefangen.
Der Mann, pass auf, das muss ich aber kurz erzählen.
Ja, Thomas, was ich ja durchaus verstehen kann, da bin ich ganz bei ihm wirklich, dass wir Brüder am Geiste, was das angeht. Thomas' Plan war natürlich, von der Arbeit zu kommen und dann erstmal noch in Ruhe hier zu Hause ankommen, nochmal zu duschen. Ja. Deswegen hat Thomas geplant, so ungefähr zwischen halb und dreiviertel hier anzukommen und dennoch ein bisschen seine Ruhe
zu haben. Eher dreiviertel oder Viertel. Beziehungsweise um 9.
Genau. Und hat gesagt, Olli, sei bitte 21.15 Uhr da. So, ich, der noch einkaufen war und das alles nicht richtig planen und auch nicht hetzen wollte, bin dann einfach sehr, sehr früh losgefahren, war einkaufen und war dann dementsprechend so um halb oder sowas hier. Um 10 Minuten später kommt Thomas um die Ecke, guckt mich an. Ich wusste, dass du schon da bist. Mit einem Gesicht und einem Ton, ja, wo ich eigentlich gleich wieder losfahren wollte, ja. Aber ich kann es verstehen, ich bin genauso. Wenn ich die beiden einlade, hasse ich es auch, wenn sie zu früh da sind.
Ja.
Aber wie gesagt, ich will halt nicht, wollte halt nicht hetzen und wollte halt auch heute. Weil ich ja wieder früh aufstehen muss, weil ich auch so früh anfangen.
Das muss man auch sagen. Und lass uns jetzt diesen Jammerlamm-Block hinter uns bringen.
Ja.
Ja, deswegen alles jetzt nochmal raushauen. Es ist die erste Folge nach der Sommerpause.
Herzlich willkommen zurück, liebe Hörer.
Richtig, ja.
Wir freuen uns auf euch.
Ich freue mich wirklich ein bisschen auf diese Aufnahme hier heute. Genau, du stehst da so und man muss ja sagen, du musst ja morgen arbeiten. Ich nicht, ich habe morgen frei. Deswegen habe ich auch gedacht, na gut, du willst ja auch irgendwann nach Hause.
Genau. Was mich ein bisschen schockiert gerade, weil jetzt, wo du es angesprochen hast, habe ich nochmal geguckt. Also ich habe mich so auf eine Pistazien-Müllermilch gefreut. Jetzt sehe ich, das ist hier eine Kokosmischung.
Siehst du?
Und dann muss ich jetzt gleich mal probieren, weil da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt schmeckt.
Ja, ist Pistazien-Kokos und das wollte ich vorhin erzählen. Ich trinke auch mal einen Schluck.
Ja, doch, kann man trinken.
Müllermilch schmeckt nicht.
Ich glaube, weder Pistazien noch Kokos schmeckt so, aber zusammen kann man es trinken. Also
und das wollte ich auch noch sagen.
Zuckersuppe.
Was meine Lieblingsmüllermilchsorte war?
Ja.
Kokoschoko.
Kokoschoko.
Genau. Wir sind ja schon so alt, wir kommen noch aus einer Zeit, wo es drei Sorten gab. Nämlich?
Na, Erdbeer, Schoko und Vanille.
Nee, Quatsch, Banane.
Zählt Buttermilch auch als Müllermilch?
Nein, Buttermilch.
Die gab es auch noch.
Keine
Müllermilch. Banane gab es ja vier Sorten, weil Erdbeer gab es auch. Und Vanille
es gab Erdbeer, Schoko, Banane. Und dann gab es irgendwann drei Sorten mehr. Das war so Anfang, Mitte 90er, das weiß ich noch. Ich kann mich auch noch an die Werbung erinnern. Und ich wäre nicht ich, wenn ich sie jetzt nicht einspiele.
Ich heiße Müller. Müller Milch, bin Schoko
und ich Erdbeer.
Ansonsten alles Banane. Achtung, gleich kommt's wieder.
Alles Müller oder was?
Wir heißen auch alle Müller.
Gestatte Cappuccino.
Coco Schoko.
Mein letzter Wille, Müller Milch Vanille.
Müller Milch.
Alles in Müller oder was?
Und dann gab's nämlich Cappuccino, Vanille und Coco Schoko. Und davon hat sich eigentlich nur Ja, Vanille gehalten.
Sag mal, kriegen wir nicht Ärger, wenn wir hier so einen Spot einspielen?
Das ist alte Werbung, das ist keine neue.
Ja, aber trotzdem,
das ist Retro-Olli.
Müller gibt es noch und wir machen hier Werbung für Müller.
Naja, es gibt ja noch andere leckere Milchprodukte
zum Beispiel?
Mit unendlich viel Zucker, die Diabetes machen.
Zum Beispiel?
Ja, hat bestimmt sowas.
Ja, richtig. Ja. Ja, guter Witz.
So, weiß ich, so Schokodrinks gibt's ganz viele. Mir fällt
aber ich glaube, in der Werbung gilt ja bei uns nicht, weil das gilt nur für den Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Also können wir Werbung machen, wie wir wollen.
Na gut.
Ja, Müllermilch, total lecker.
Ja, pass auf.
Trink das.
Ich relativiere das, indem ich jetzt wieder sage, was Negatives sage. Mhm. Und die Geschichte habe ich, glaube ich, auch schon 2-3 Mal in irgendeinem Podcast-Formaten erzählt, an die ich mich nicht erinnere. Früher als Kind wollte ich natürlich entweder Banane oder Schoko haben. Mhm. Und es gab ja früher, gibt es ja immer noch, diese Ursorten kriegst du noch in diesem 500-Milliliter-Becher.
Ja.
Du erinnerst dich. Nee. Mein Vater ist manchmal dann zu Plus gegangen und hat dann gefragt, soll ich dir was mitbringen? Ich bring dir eine Müllermilch mit. Ich so, oh
hat
ja.
Hat er das so gesagt?
Ja, genau so. Okay. Nein. Ich weiß nicht, ich wollte gerade in so einen väterlichen Ton verfallen.
Ja, Mission complete.
Übrigens ist mein Vater schon so lange tot, dass ich auch langsam vergesse, wie er gesprochen
hat. Ach so.
Hat,
ja? Das gibt der ganzen Sache schon wieder einen sehr traurigen Touch.
Muss ich ja, sagen. Ne?
Ja, aber erzähl bitte weiter, damit wir schnell überspielen.
Da habe ich gesagt, eine Müllermilch Schoko. Was bringt er mir mit? Erdbeer. Und ich hasse Müllermilch-Erdbeer.
Also ganz ehrlich, also farblich sind die ja nun doch schon sehr verschieden.
Dezent, ne?
Dezent verschieden, ja.
Und auch die Schrift, ne? Schoko.
Erdbeer. So überhaupt, auch die ganzen Buchstaben sind komplett anders.
Ja. Der hat es nicht gecheckt.
Okay, aber dann gibt er dir auch noch das, also hätte er jetzt versehentlich Banane mitgebracht, wäre auch noch okay gewesen, ne?
Mhm.
Weil Erdbeer, finde ich, schmeckt wirklich nicht. Weil Erdbeer, da kommt kein Geschmack, das hat so einen ganz faden, zuckrigen Geschmack bloß, also nach Erdbeer schmecken ja die Sachen sowieso nicht, aber das
Erdbeer ist sowieso schwer als
weil Erdbeer eigentlich
natürliches Aroma.
Ja, ja.
Deswegen Jogurette schmeckt ja auch nicht nach Erdbeer.
Ich auch nicht wirklich. Nee. So, jetzt hast du was Negatives gesagt, dass die Erdbeer nun gar nicht schmeckt und das macht uns jetzt zu einem objektiven Podcast, was das angeht.
Ne? Richtig.
Jetzt sind wir da, okay,
so.
Cool. Fein raus.
Und jetzt gehen wir mal Medias Res. Was? Olli.
Medias Res?
Ne, das sagt man so. Also wir nähern uns jetzt der Materie.
Finde ich gut.
Richtig. Denn, lustigerweise haben wir nämlich bei der Dreitagbesprechung am Ende ja auch gesagt, Mensch, das war so ein schönes Projekt, wie geht's denn weiter? Werden wir irgendwann wieder hier überhaupt eine Folge finden, ja, in der wir so leidenschaftlich reden können?
Könnte heute passieren, ne?
Könnte passieren. Ja, wir wollen es ja nicht.
Wir wollen nicht zu viel spoilern.
Sagen. Ja. Und da habe ich damals sogar Schrecken aus dem Moor vorgeschlagen und dachte so, ja, irgendwann nächstes Jahr, jetzt sitzen wir hier.
Mhm.
Ja. Die Folge heute hat wieder ein ellenlanges Rätsel.
Ja, da habe ich mich sogar drum gekümmert heute,
richtig,
dass wir das auch wiedergeben können.
Genau, ich habe nämlich in der Vorbereitung Olli gefragt, wollen wir auf das Rätsel im Detail eingehen?
Es gehört schon dazu, wenn wir so eine Folge besprechen.
Und deswegen hast du dich dazu gekümmert, das heißt also auch wieder Fame für dich.
Mhm.
Aber ich fange jetzt einfach mal wieder an mit den allgemeinen Fakten.
Allgemeines.
Die drei Fragezeichen Schrecken aus dem Moor. Das ist Buch Nummer 126. Laut dem Fandom ist es Buch Nummer 123. Ich glaube da eigentlich immer lieber der RockyBeach.com. Veröffentlicht wurde dieses Buch im September 2005. Der Autor ist kein Unbekannter. Es ist Marco Sonnleitner, schon oft der Name hier gefallen. Wir müssen auch irgendwann mal andere Autoren wieder machen. Es gibt noch mehrere Autoren, die noch nie hier gefallen sind.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Hm? Boah, das haben wir, also in 50 Folgen, die wir jetzt mittlerweile haben, die Zentrale, gibt es echt noch Autoren, die noch nicht
die noch keine Folge hier gewidmet bekommen haben. Hörspiel Nummer 126 wurde veröffentlicht am 14.11.2008 mit einer Länge von ca. 66 Minuten. Jetzt habe ich noch ein bisschen Trivia-Facts, nur für dich, Olli.
Mhm.
Also, nach dem Fall Nacht in Angst, das ist Hörspiel Nummer 86, ist dies bereits das zweite Abenteuer, welches uns ins Statman-Museum führt. Laut dem Podcast Die Zwei ist ja Nacht in Angst die beste Folge aller Zeiten und von denen, die noch kommen, halte ich für ein Gerücht.
Das ist auf jeden Fall eine gewagte Aussage.
Ja, na, die Nacht in Angst-Folge ist schon eine sehr, sehr gute. Also sehr beliebt bei den Fans. Weiß ich nicht, bei dir und Bamien würde ich wieder sagen, naja, ist schon gut, aber. Also das ist auch eine Folge, die müssen wir definitiv irgendwann mal zu dritt machen.
Okay.
Dann fällt in diesem Hörspiel der Name Dr. Brolin. Olli guckt auch in seine Notizen und denkt, stimmt bei mir nicht.
Ja? Also deine Sprecher taucht jedenfalls nicht auf.
Nein, aber er wird erwähnt, weil das ist ein Hundepsychologe und Hobbygeologe.
Ach, das ist die Szene, ja.
Ja, und der hat den drei Fahrzeugen bereits im Abenteuer Panik im Park geholfen, beziehungsweise haben sie ihn da kennengelernt. Der wird hier halt nur erwähnt. So. Auch der Fall der lachende Schatten wird kurz erwähnt, haben wir besprochen, mit unserem Freund Christian Rodenwald. Und man hört sogar auch das Lachen aus dem alten Hörspiel.
Ja.
Wenn es dir aufgefallen ist.
So ein schlechter Fan bin ich nun auch wieder nicht.
Ja, also das ist mir natürlich aufgefallen. Ich habe dich von einem katastrophalen Fan zu einem schlechten Fan gemacht.
Genau. Ja, genau. Ich bin hier schon so ein bisschen aufgestiegen. War schon eine Entwicklung.
Dann, sehr interessanter Fakt, in dieser Folge gibt es keine weibliche Nebenfigur. Tante Mathilda taucht mal ganz kurz im Buch auf, aber im Hörspiel ist nicht eine Frau zu hören.
Jetzt, wo du es sagst und ich immer noch die Sprecherliste in der Hand habe, was auch die einzige Seite ist, die ich vom Fandom habe, wo ich dir wirklich recht gebe, alles nur Kerle hier.
Ja, es sind nur Kerle, es ist nur eine Würstchenparty hier.
Das ist ja.
Und es ist auch das erste reguläre Hörspiel nach der Jubiläumsfolge Feuermond, haben wir auch besprochen. Und dem gleichzeitig damit verbundenen Restart, also was die Optik und das Titellied angeht. Der Soundtrack von dieser Folge besteht ausschließlich aus 9 Stücken und die wurden ja auch zahlreich in Feuermond genutzt. Und ich glaube, wir haben uns auch damals, als wir Feuermond besprochen haben, auch mal über die Musik, über die Stücke und so unterhalten. Ich weiß nicht mehr, wie deine Meinung dazu war. Ich glaube, du wirst dich auch an Feuermond nicht mehr erinnern.
Nee, tatsächlich nicht. Es war, glaube ich, auch eine ganz unbedeutende Aufnahme von uns.
Ja, stimmt, waren ja nur 24 Stunden. Irgendwie gefühlt habe irgendwann nur noch ich geredet und du hast irgendwie ab und zu so gesagt, so danke Thomas.
Deine Laune war richtig beschissen am Ende der Aufnahme. Das war doch das, wo ich noch zum Ostern eingeladen war. Benjamin musste auch noch weg, du warst der Einzige, der ins Bett konnte.
Ja, bin ich auch froh. Deswegen.
Und warst auch der Einzige, der schlechte Laune hatte. Ja.
Gut, das bereden wir irgendwann nochmal.
Das reden wir dann nochmal.
Das klären wir, wenn es mir gefunden ist. Ne? Es gibt auch noch ein paar Fehler. Nämlich aus Jack Dundee wird im Hörspiel Mick Dundee. Mhm. Ja, da gibt es einen Fehler in der Umsetzung. Hier, wie schon in Folge 13, Lachenschatten, ist von dem lachenden Tölpel die Rede. Wenn wir aber uns zurückerinnern, als wir den Lachenschatten besprochen haben, der heißt ja nicht lachender Tölpel, sondern lachender Hans im realen Leben.
Aber der hieß doch auch in Lachende Schatten, wurde er doch auch anders genannt, oder?
Nee, der lachende Tölpel, sagen
Sie. Da wurde auch der lachende
Tölpel. Genau. Und im Buch wird aber immer korrekterweise der lachende Hans genannt. Aha. Einen lachenden Tölpel gibt es nicht im realen Leben. Weder in Australien noch sonst wo. So, dann habe ich hier noch den Fact Landeskunde. Bei Minute 55 des Hörspiels sagt Justus, dass der Uluru oder auch Ayers Rock.
Ich habe gerade einen schlechten Witz im Kopf.
Ja, bitte.
Wenn du denkst, es gibt keinen lachenden Tölpel, dann hast du meinen Vater noch nie lachen sehen.
Es gibt schon einen Grund, warum die Sommerpausen immer länger werden, ne?
Okay. Und auch die Pausen nach meinen Witzen. Nicht so lang wie die Sommerpausen, aber das war schon sehr lang gerade.
Du darfst gleich übernehmen. Ich habe noch einen letzten, also es sind ja Fehlerfakten gerade, ne? Mhm. Der anfängliche Beutelwolf auf Seite 7 im Buch wird zum Ende des Falls in einen Beutelteufel auf Seite 107 umgetauft. Interessanterweise trägt dieses Tier tatsächlich unter anderem auch die Namen Beuteltiger oder Tasmanischer Tiger.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Cool, Olli, dann übernimm du doch mal die Sprecher.
Ja, tatsächlich musst du mir da helfen, weil ich kenne keinen von denen jetzt, abgesehen von Thomas Fritsch, Oliver Rohrbeck, Jens Wartrek, Andreas Fröhlich.
Nicht so schnell.
Das sind die Stammsprecher, die darf ich doch bitte. Ja. Es geht ja nur um diese. Danke. So, dann haben wir noch Dr. Chandler, gesprochen von Wolf Palke, Max, gesprochen von Sven Dahlem, Austin, gesprochen von Patrick Bach, Dwayne, gesprochen von Tim Knauer, den Namen habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Mr. Monroe, gesprochen von Jochen Regelin. ich wollte gerade Real Legend sagen. So, das sind auch, so unterscheide ich immer berühmte und nicht berühmte Sprecher. Die konnte man alle nicht anklicken. Jetzt kommt einen, den kann man anklicken, den kenne ich trotzdem nicht. Professor Rosenberg, Lothar Grützner und Blackie, natürlich Heikeline Körting.
Also macht ja doch eine Frau mit in dem Hörspiel.
Stimmt!
Aber Blackie zähle ich nicht mit.
Nee, Blackie zähle ich auch nicht mit. Außerdem ist Blackie ja ein männlicher Charakter. Ja,
stimmt.
Von daher, nur weil er von einer Frau gesprochen wird, ist es ja kein weiblicher Charakter.
Ich habe mir übrigens notiert, dass der Wolf Parke, der den Dr. Chandler spricht, ich finde, er gebe einen guten Herrn Tierlieb ab. Was sagst du?
Oh, dazu, oh, Das ist so eine Frage, wenn man, da denkt man dann, also muss man ihn dann tatsächlich nochmal hören und sich dabei diese Frage nochmal stellen. Ich finde, Herr Tierlieb gibt einen sehr guten Herr Tierlieb ab. Weil diese Frage, weil diese Stimme, von wem wurde ja Herr Tierlieb damals gesprochen?
Oh, das ist, also der hatte mehrere Stimmen.
Ja. Ja, ja, aber ich meine so die klassische, in den alten ersten, schon wieder eine Straßenbahn, Benjamin Blümchen Folgen, finde ich, das ist so, das ist für mich halt Herr Tierlieb, der auch in dieser ersten Zeichentrick-Verfilmung, nenne ich es mal.
Ich weiß nicht, ob, also ich weiß, dass Erik Wessen ihn gesprochen hat.
Ja.
Aber es gab davor einen, den fand ich deutlich besser. Ich gucke jetzt mal. Der erste Sprecher von Herrn Tierlieb war übrigens Hermann Wagner.
Wunderbar. Ganz wunderbar.
Genau, der war super. Danach ganz war Erik Wessen für eine ganze Weile und jetzt ist es Reinhard Scheunemann.
Das Thema Herr Tierlieb hätten wir jetzt auch nicht nochmal aufmachen müssen.
Für mich, ich wollte es noch jetzt,
sehr nett von dir, aber für mich war es
ja, weil wir immer so viel Fässer aufmachen, die nie zugemacht werden. Aber also, können wir uns jetzt auf einigen, der Dr. Chandler, du weißt nicht mehr die Stimmfarbe. Ich habe hier noch einen Programmpunkt.
Oh nee.
Weißt du, was ChatGPT ist?
Ach so, dieses ChatGPT ist, glaube ich, das gibt es ja schon eine ganze Weile, dass man zum Beispiel, wenn du auf einer Seite von irgendeinem Anbieter bist und du hast irgendeine Frage zu irgendwas, sich ein Chatbot öffnet, ist es das?
Nein.
Und du den irgendwas fragen kannst und der dann antwortet?
Es ist eine künstliche Intelligenz, mit der du interagieren kannst.
Mhm. Der ist ja ein Chatbot
auch. Mit der kannst du auch Fragen stellen und du kannst, also zum Beispiel, als ich jetzt in Arizona war, in der Uni, war ChatGPT verboten, dass ich mir zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt ein Essay davon, von dem Programm schreiben lasse.
Ach, weil das du kannst ist, dem sagen,
ja.
Mach mal, stimmt, das hab, davon habe ich schon gehört, dass du dem wirklich einfach ein paar Infos gibst und der macht dir dann komplett, merkt man denn, dass das von so einem ChatGPT
gebastelt ist? Naja gut, ist? Wenn du ihn natürlich fragst, irgendwie, wer sind deine Eltern, dann sagt er, ich wurde gebaut von Forschern und so, bla, Sülz, ne?
Aber wenn du jetzt was ausdruckst, meine ich, was von einem
Chat. Na, pass auf. Ich bin ja auch faul, ich geb's ja zu. Ja.
Ach so.
Und diese Notizen hier sind manchmal wirklich nervig und anstrengend. Ja, ja, ja. Dann dachte ich, weil es gibt im Internet von dieser Folge keine Zusammenfassung. Mhm. Von so älteren drei Fahrzeugen-Folgen gibt's manchmal, wirklich haben sich Leute Mühe gemacht und so eine längere Zusammenfassung geschrieben.
Ja, ja.
Damit kann ich natürlich am besten arbeiten, ja. Habe ich auch schon. So. Aha. Hier hast du gedacht, so, oh Mensch, warum gibt es denn zu der Folge keine Zusammenfassung, so Wikipedia-Style oder so. Dann dachte ich, ach, ich nutze jetzt mal ChatGPT. Und habe ihm gesagt, bitte gib mir eine Zusammenfassung der Folge 126 von drei Fahrzeichen Schrecken aus dem Moor. Zusammenfassung Nummer 1.
Er hat gesagt, nein.
Zusammenfassung Nummer 1. In dieser Folge erhalten die Detektive Justus, Peter und Bob einen seltsamen Auftrag. Ein Mann namens Mr. Murphy bittet sie, einen Blick auf seine vermeintlich verfluchte Farm im Moor zu werfen. Dort sollen merkwürdige Ereignisse wie unheimliche Lichter und mysteriöse Geräusche vor sich gehen. Die Jungs nehmen den Auftrag an und begeben sich zur Farm. Während ihrer Ermittlungen entdecken die drei Detektive geheimnisvolle Spuren, die auf die Anwesenheit von Wilderern hinweisen. Gleichzeitig lernen sie auch die Familie von Mr. Murphy kennen, darunter seine Nichte Sally.
Also das System ist noch nicht ganz ausgereift, wenn ich so an die Folge an sich denke.
Ja, pass auf. Mit Hilfe von Spürsinn und logischem Denken entwirren die drei Fahrzeuge die komplizierten Zusammenhänge und decken nach und nach die Wahrheit auf. Die Geschichte dreht sich um das Moor, geheimnisvolle Vorgänge und wie die Detektive durch ihre Ermittlungen das Rätsel lösen und die Farm vor einem drohenden Unheil bewahren. Bitte beachten Sie, dass diese Zusammenfassung kurz gehalten ist und nicht alle Details der Hörspielfolge umfasst.
Danke. hat der, sagen wir mal so, ich habe jetzt keine Folge raus ankann. Hat der einfach eine falsche Folge zusammengefasst?
Naja, ich
oder
meine,
irgendwas zusammengesponnen?
Der bezieht sich schon auf Infos aus dem Internet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der hat sich hier eine Menge zusammengesponnen. Mhm. Dann habe ich im Programm auch gesagt, das stimmt nicht. Und dann sagt er mal, Entschuldigung, du hast recht, die Infos waren nicht richtig. Ganz merkwürdig. Ich hatte zum Beispiel mal mit dem Ding.
Ich habe mich noch nie damit befasst. Ich finde es gerade sehr skurril, wie du mit so einem Chatprogramm kommunizierst.
Ich habe ihn mal gefragt, wer ist der beste Freund von Mickey Mouse? Hat er geantwortet, Donald Duck. Habe ich gesagt, stimmt nicht. Goofy ist der beste Freund von Mickey Mouse. Entschuldigung, du hast recht. Es war eine falsche Information. Ich bin noch nicht ausgereift und so weiter. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn jetzt der beste Freund von Mickey Mouse? Da hat er dann Goofy gesagt.
Achso, hast du dem das dann beigebracht praktisch?
Nee, wahrscheinlich hat er sich dann, entweder hat er dann wirklich nochmal im Internet geguckt oder er hat gedacht, na okay, wenn der Typ das behauptet, wiederhole ich es einfach.
Finde ich aber merkwürdig, dass das System so denkt, okay, der sagt, das ist falsch. Jetzt muss ich nochmal gucken, oder?
Ja, ja, klar, weil ich gesagt habe, das stimmt nicht.
Wenn ich jetzt das System frage, welche Farbe hat der Himmel? Und der sagt blau und ich sage, das stimmt nicht. Was ist denn jetzt los? Wenn ich nochmal gucke, dann sagt er, du hast recht, die Farbe ist grün.
Das müssen wir mal testen.
Da machen wir auch eine Sonderfolge drüber.
So. Noch eine Zusammenfassung, ist auch die letzte.
Ja, bitte.
Die Detektive nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf eine Reihe von Hinweisen, die auf ein altes Geheimnis rund um das Museum hindeuten.
Oh, das ist ja schon mal nah dran.
Ja, ne? Dabei erfahren sie von einer geheimnisvollen Moor-Hexe, die angeblich einen Fluch über das Museum gelegt hat.
Jetzt wird's schon wieder sehr strange.
Die drei Fragezeichen versuchen, die Wahrheit hinter den unheimlichen Vorkommnissen zu enthüllen und das Rätsel um die Moorhexe zu lösen. Während ihrer Untersuchung entdecken sie, dass es um weit mehr geht als bloße übernatürliche Phänomene, das kannst du bei jeder Folge sagen.
Ja.
Sie decken ein Netz aus Täuschung, Geheimnissen und vergangenen Ereignissen auf, die das Museum und seine Geschichte betreffen. Und dann habe ich gemerkt, scheiße.
Das wird hier nichts mehr.
Ich muss es selber machen.
Hast du das System auch gesehen? Danke für nichts, ich muss es selber machen.
Richtig. So,
machen wir jetzt. Also gut, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen weniger Angst, dass diese künstliche Intelligenz uns bald alles abnimmt.
Das Cover.
So, Olli, beschreib doch mal, was du siehst.
Gar nichts, weil ich habe es nicht mit ausgedruckt.
Gib mir aber ich gebe das Buch, bitte ja, Vorsicht, weil da sind noch Zettelchen drin.
Ja. Okay, das Cover finde ich wirklich vielversprechend. Mit Hinblick auf die tatsächliche Folge wieder sehr, sehr weit weg. Ja. Man sieht ein Moor. Und im Vordergrund ist ein verrotteter alter Baumstumpf. Und man sieht in dem Moor, also in dem Nebel umwobenen Moor, eine Gestalt wandeln. Ja. Und tatsächlich vielversprechendes Cover. Gefällt mir tatsächlich, weil von den Farben her und
ich finde, es ist ästhetisch. Ja. Es ist, geht schon so in die Richtung alte Folgen, so kommt jetzt natürlich nicht an den Phantomsee ran, aber es geht schon in die Richtung so. Ja. Vom Grusel und von dem Motiv.
Also ja. Eines der schönsten Cover finde ich ja immer noch Versunkenes Dorf, ja.
Mhm. Hat jetzt nichts damit zu tun.
Richtig.
Aber es gibt, pass auf, ich habe ja hier das Buch Die drei Fahrzeichen und die geheimen Bilder,
ja,
wo man immer die ganzen Cover und so ein paar Hintergrundinformationen sieht. Und hier steht zum Beispiel, bevor die Erscheinung vom Nebelberg ihre endgültige Form annahm, ja, der Fall Die drei Fahrzeichen und der Nebelberg, ähnelte diese Skizze dem Schrecken aus dem Moor, der dann 3 Jahre später erschien. Auf den Wunsch der Redakteurin hin, das Wesen noch phantomhafter zu machen, erschuf Silvia Christoph die gespensterhafte Gestalt. Und jetzt siehst du halt hier die Skizze.
Ja.
Die war ursprünglich für den Nebelberg gedacht. Hier sieht ja man ja auch diese
gekrümmte Gestalt. Also man sieht tatsächlich Gestalt. Die Umrisse aus dem aktuellen Cover.
Richtig. Und für Schrecken aus dem Moor hat Silvia Christoph einfach das alte Work, wie nennt man das? Ich bin schon müde, sorry. Also, die alte Skizze wieder rausgekramt, ja, und hat die dann umgewandelt. Also man sieht auch hier
Nebelberg. Und das, ja.
Genau.
Nebelberg ist natürlich Mann unterm Laken, hat er natürlich gewonnen.
Das ist eine Mann unterm Laken-Form. Lustigerweise, ja, weil du es gerade sagst,
auch einigermaßen.
Baby und ich haben diese Folge besprochen, da ist der Begriff Mann unterm Laken geboren. In der Folge.
Und es ist mittlerweile auch eine Metapher, also Quatsch, ein Synonym für schlechte Gruselgestalten von Tätern.
Oh, ich habe gerade eine Geschäftsidee.
Ja.
Wir sollten Halloween-Faschingskostüme anbieten. Also einfach so ein ganz langweiliges weißes Laken mit schlecht ausgeschnittenen Augen und mit dem Aufdruck Mann unterm Laken.
Das könnte in unseren Fanshop.
Und hinten steht drauf die Zentrale.
Ich glaube, das wäre was für unseren Fanshop, ja.
Oder
ist so mal super. Gucken, ob Splatshop sowas Ähnliches anbietet. Der Sache werde ich mal nachgehen. Ja. Aber machen wir weiter.
Der Klappentext.
Glücklicherweise ruht der tote Körper aus der vorgeschichtlichen Eisenzeit als Ausstellungsstück in einem Glaskasten im Stedman Museum. Doch ausgerechnet während Peters Schicht.
Ja, ich könnte dir schon mehr ins Gesicht drehen.
Doch ausgerechnet während Peters Schicht als Nachtwächter scheint die gruselige Moorleiche zu erwachen und ihr Unwesen in den verlassenen Gängen des Museums zu treiben. An die plötzliche Auferstehung einer jahrtausendalten Leiche können Justus, Peter und Bob natürlich nicht glauben. Das ist auch schon wieder gelogen, weil Peter glaubt natürlich daran. Ja. Auch wenn alle Indizien genau darauf hinweisen.
Liest sich wirklich schön.
Ganz ehrlich, vom Klappentext her wirklich, wo ich sage, oh, das wäre eine Folge, die würde ich bewusst raussuchen, wenn ich diesen Klappentext lese. Weil ich mag ja so dieses etwas Gruselige, ja, wie Geisterschloss und Co. Und da würde ich tatsächlich sagen, oh, die hörst du dir auf jeden Fall an. Genauso bin ich ja auch auf Poltergeist reingefallen. Ah, da ist verdammt, ich durfte es ja nicht, darf es ja nicht mehr
sagen. Na gut, aber es ist gleich wieder der nächste Schritt, den wir jetzt machen. Ja. Wir haben ja immer das lustige Spiel, dass wir den anderen einschätzen sollen, welche Wertung er am Ende verteilt.
Was du gibst, weiß ich genau.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich habe ein Gefühl.
Was du gibst, weiß ich genau. Warum? Weiß ich nicht.
Das ist ein Gefühl. Das ist einfach ein Gefühl, weil ganz genau kann ich es ja nicht wissen. Jetzt, ich weiß aber noch nicht, was ich hier...
Oh, denn eigentlich am liebsten hätte ich jetzt schon.
Ich habe es gegeben, weil ich glaube, dass wir der Folge die gleiche Wertung geben.
Oh, das ist jetzt natürlich mein Stift funktioniert. Ich kann nicht mal deinen bedauern.
Aber selbstverständlich. Sind ja beides deine, Thomas.
Ja, stimmt.
Weil du wohnst ja hier.
Das wäre jetzt ein interessantes Experiment, weil du sagst, wir geben beide die gleiche Wertung. Also ja, müsste ich jetzt meine Punkte auch dir geben. Mache ich jetzt auch einfach.
Okay. Bin
gut. Gespannt. Die Auflösung gibt es in ungefähr 3 Stunden.
Oh Gott, ey. Schon gruselig.
Ich fange mal an, ja?
Sehr gerne.
Okay.
Die Folgenbesprechung.
Wir befinden uns zusammen mit den 3 Fragezeichen in Los Angeles im Statman Museum. Der Erzähler setzt uns darüber in Kenntnis, dass Peter einen Job als Nachtwächter im besagten Museum innerhalb der Ferien ergattern konnte. Im Klammern, im Buch will er Kitesurfen lernen. Die Ausrüstung dafür ist extrem teuer. Da die Detektive massiv in dem Fall um den versuchten Raub um einen Diamanten, in Klammern Feuer des Mondes hieß der, im besagten Museum involviert waren, nutzte Peter diesen Umstand, um den Job zu ergattern, was auch sofort klappte. Peter hat nun Bob und Justus zu einer kleinen privaten Führung durchs Museum während seiner Schicht eingeladen. Seine Schicht geht immer von 20 bis 2 Uhr. Stopp! Jetzt geht schon los, Olli.
Ja.
Weil ich mich dann gefragt habe, eigentlich müsste die Folge jetzt hier schon zu Ende sein, weil wir wissen ja, sie sind 16, in Klammern vielleicht 17.
Ja.
Dann habe ich mich gefragt, Moment mal, das ist ja Kinderarbeit.
Ja, aber da machst du den Fehler, den ganz viele machen. Wir sind ja da nicht in Deutschland.
Nee, ich habe mich erkundigt.
Okay.
20 bis 2 Uhr,
ja,
da darf definitiv hier in Deutschland kein 16-Jähriger arbeiten.
In Deutschland richtig, genau.
Ja, jetzt habe ich geguckt. In Kalifornien beträgt das Mindestalter für den Eintritt ins Arbeitsleben 16 Jahre. Vor diesem Alter gelten strenge Arbeitsbeschränkungen. Die da wären, Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren dürfen nicht länger als 8 Stunden pro Tag arbeiten, wenn sie nicht mehr schulpflichtig sind. Mhm. In den meisten Fällen dürfen sie während der Schulwoche nicht mehr als 4 Stunden pro Tag arbeiten. Nachtarbeit. In Kalifornien dürfen Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren normalerweise nicht zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr morgens arbeiten. Es gibt jedoch Ausnahmen für bestimmte Branchen, wie beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Entertainment-Bereich. Das heißt, das, was Peter macht,
ist Entertainment.
Ist Entertainment, ne? Klar, das ist ja ein Hörspiel, sie entertainen uns, ne?
Das beweist er ja auch gleich.
Ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, ich höre es jetzt wieder mit den zynischen Ohren eines Erwachsenen. Da habe ich gedacht so, Moment mal, der darf doch gar nicht arbeiten, das ist ein Kind. Ben würde jetzt sagen, yay, Detektive, wie unsere Karte. Ja, geht mal weg, ihr Schuljungen.
Aber hier der Chandler aus Friends, das ist übrigens wirklich der Chandler aus
ich
Friends.
Ich weiß.
Den Witz werde ich jetzt übrigens die ganze Folge
das Problem ist, ich denke auch immer an Chandler aus Friends.
Ja, ja. Der hat sich das natürlich, weil im Entertainment-Bereich ist es ja erlaubt, hat er gesagt, du darfst deine Leute hier rumführen, aber unter einer Bedingung, du musst einen schlechten Witz mit denen machen, damit sich das als Entertainment hier verkauft.
Und der schlechte Witz ist, sie müssen die Fenster putzen.
Stimmt's? Genau. So, Justus fragt ihn, ob Chandler aus Friends es wirklich okay findet, dass Peter die beiden herumführt. Peter, klar, ich habe ihm nur versprechen müssen, dass ihr dafür morgen alle Fenster putzt. Und Justus, aber wirklich so, was?
Ja. Ja, im Buch ist es noch schlimmer, da bleiben sie so stehen, und werden blass und so alles. Das fand ich ein bisschen, weil so gut ist der Witz jetzt auch nicht,
ja, vor
und
allem
dass die das glauben.
Wollte ich gerade sagen, wir reden hier von Detektiven, ja, ich meine, die drei kennen sich ja auch schon sehr lange, wir kennen uns ja auch sehr lange, wenn einer von uns so einen schlechten Witz machen würde, würden wir ihn eigentlich, also erstmal gleich eine Schelle erstmal für den schlechten Witz und glauben würden wir es mal schon dreimal nicht, ja.
Aber das war der erste gute Witz, den du gemacht hast mit der Schelle.
Ja, okay, ja. Danke.
Ich weiß, du brennst drauf, du darfst auch gleich vorlesen.
Ich brenne auf gar nichts.
Achso, gut. Weil Peter zeigt jetzt den anderen beiden gerade eines der größten jemals gefangenen Leistenkrokodile, laut Buch 7,35 Meter lang. Und da wird auch klar, dass das, oder sagt das im Hörspiel, kann auch sein, es wird im Buch klarer, dass es um das ausgeschöpfte Krokodil einige Wachsfiguren aufgestellt. Wird ja nochmal wichtig, ne? Es wird auch im Buch besser beschrieben. Und diese damalige Szenerie, die da im Museum so nachgebildet wurde, soll abbilden, wie das Krokodil gefangen wurde. Und der Jack Dundee wurde wohl bei der Aktion verspeist
vom Krokodil. Das kommt mir tatsächlich im Hörspiel viel zu kurz.
Ja.
Weil dafür, dass diese Wachsfiguren-Szenerie später noch eine wichtige Rolle spielt, geht sie im Hörspiel fast unter, möchte ich sagen.
Mhm.
Also das ist mir am Ende fand ich so traurig. Ach, da stand der. Hatte ich kein Bild von dem Kopf leider.
Na gut, und Peter erzählt, dass jetzt nach dem versuchten Raub des Diamanten damals bei Nacht und Angst das komplette Sicherheitssystem des Museums auf Vordermann gebracht wurde.
Die und haben sogar eine Überwachungszentrale. Da ist Justus ganz von den Socken. Eine Überwachungszentrale, wo ich mir noch notiert habe, das kann ja eigentlich vieles sein. Es kann einfach ein Raum sein, wo die Nachtwächter Pause machen. Und das hat der Überwachungszentrale genannt, ja.
Ne, ich habe es mir so aufgeschrieben, ich finde, er fragt so ein bisschen naiv. Ja, hier gibt es eine Überwachungszentrale? Ja, natürlich, ist ein scheiß Museum. Ja? Ja. Naja, und genau, es gibt diesen Überwachungsraum. Unter anderem wurden neue Alarmsysteme und weitere Kameras installiert. Und dann begibt man sich in den sogenannten Stuart-Raum in den dritten Stock. Mhm. Die Ausstellungsstücke darin sind eine Leihgabe des Ethnologischen Museums in Anaheim. Das Museum dort wird derzeit renoviert. Daher wurden die Exponate ins Stedman-Museum untergebracht. Im Buch gibt es auf dem Weg in den Stuart-Raum noch einen kleinen Querverweis auf die Folge Nacht und Angst. Denn Justus sagt zu Peter, du kannst mir gerne das ganze Museum zeigen, aber nur unter einer Bedingung. Kein Aufzug. Weil bei Nacht und Angst hatten die damaligen Einbrecher dem Museum den Strom abgedreht und Justus steckte die ganze Zeit über mit Morten in dem Aufzug fest.
Ich war gerade ein bisschen unaufmerksam, das war aber auch nur im Buch.
Was im Buch, genau. Ja, ja. Deswegen so ein kleiner Gag, so ich gehe gerne mit dir das ganze Museum, aber ich besteige keinen Aufzug, weil bei Nacht und Angst bleibt er im Aufzug stecken.
Auf jeden Fall will Peter natürlich auch noch erklären, warum der Raum der Stuart-Raum genannt wird. Und zwar möchte er beginnen mit Jason Stuart und da unterbricht ihn Justus natürlich sofort. Ein bekannter, geheimnisumwobener Australienforscher. Peter natürlich ein bisschen verbost. Mann, kannst du mir nicht auch mal was lassen, wenn ich mal was weiß? Ich fand es auch mega unsympathisch von Justus, muss ich sagen. Dass er immer nicht mal seinen Kollegen auch mal so einen Strohhalm lässt, ja. Er muss immer unter... Weißt du, es ist auch mega unhöflich. Er weiß, weil Peter ja gerade ausholen will, weiß er, dass er das weiß. Und dann so, gleich unterbrechen. Ich will hier den Punkt haben. Obwohl keiner zuhört, außer seine beiden Kollegen. Ja, ich könnte es ja noch verstehen, wenn da vielleicht noch ein paar andere dabei, wenn man sagt, ich mache hier ein bisschen meine Show. Aber nein, das war ihm trotzdem wichtig, auch wenn keiner zuhört. Ja?
Redest du jetzt über Justus oder mich, wenn ich hier podcaste?
Nee, eigentlich nur über Justus. So klug bist du ja nicht,
weißt
du?
Ja, aber ich bin auch so. Das muss ich jetzt erzählen. Ja. Ne? Ich habe hier die Notizen gemacht. Ich habe auch Notizen gemacht.
Das ist auch immer so ein kleiner Kampf zwischen uns. Das ist richtig,
ja. Ja, aber das verstehe ich ja auch, weil jeder setzt sich hier hin und will was vortragen, ne?
Aber es klappt eigentlich, dafür klappt es ganz gut.
Ja, naja, genau, es wird ja auch jetzt so eine Bronze, wie sie besprechen. Ich kann das Wort Bronze nicht.
Charles Bronson.
Wie spricht man Bronze? Bronze. Eine Bronzestatue zeigt Peter die anderen beiden, die ja Stuart zeigt. Ist auch witzig so, das eigentliche Highlight ist diese Rätselvers hier auf der Tafel. Und man hat das Gefühl, die müssen sich so ganz tief bücken dafür, ja. Stuart hat diesen Rätselvers verfasst, der auf der Tafel steht, auf der Statue, und den darf Olli gerne vorlesen.
Justus liest vor. Es weht vom Dache von Gondwana ein Wind der Aposteln Haupt und der Tölpel lacht, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Von dort sieht man den Moloch sitzen, doch Wanderer höre meine Bitte, komm ihm nicht zu nah und achte auf die Zahl der Schritte, die der Kommandant befiehlt. Die Eintracht seinen Fuß einst lenkte dorthin, wo Haie gierig kreisten und Wasserwüsten Leben schenkte. Ich habe mich verschrieben, hat uns geschrieben. Uluru nun und Kataruta. Sie grüßen, doch sie teilen nur, was tief am Grunde böser Schreie, der Anfang tränenreicher Spur. Hat er richtig viel Bock, das alles aufzuschreiben?
Das glaube ich dir. Und ich meine, wir sind jetzt wirklich schon lange dabei. Über 4,5 Jahre machen wir jetzt hier. Und ich will ja noch nicht wirklich sagen, wie ich die Folge finde. Die meisten wissen eh, Mann, Thomas, jetzt sag doch mal hier 12 von 10 Punkte bestimmt, ne?
Aber, genau, das habe ich aufgeschrieben.
Aber da habe ich mir gedacht, so, ach ja, stimmt. Diese Rätselscheiße. Und ich kann mich erinnern, ich habe die Folge damals 2008 gehört, wo sie ganz frisch draus war. Und da habe ich schon so gedacht, so, was ist das denn schon wieder? Also irgendwie, das Rätsel hat mich extrem gestört und hat mich auch wieder dabei erwischt, wie ich, jedes Mal, wenn es ums Rätsel ging, es begleitet uns ja immer wieder, ne? Ja. Es kommt dann mal wieder was Spannendes mit der Moorleiche und irgendwelche Vorkommnisse. Und dann bekommt irgendwann wieder das Rätsel und dann mache ich auf Durchzug. Wirklich.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich hier auch sehr bemerkenswert finde, Niemand weiß, was dieser Spruch zu bedeuten hat. Und keiner hat sich damit befasst. Ja, und jetzt kommen diese drei Hosenscheißer und Rätsel und lösen das am Ende alles auf. Ja, und Forscher und Wissenschaftler haben sich damit befasst. Aber keiner konnte dieses komplizierte Rätsel entschlüsseln. Ja.
Na, viele haben es auch nicht ernst genommen. Später erfährt man ja noch ein bisschen mehr über den
Zuhörer. Ja, aber so arbeiten Wissenschaftler eigentlich nicht. Also, dass sie sagen, ein Rätsel, ach, wird schon nichts zu bedeuten haben. Die Worte hat sich einfach jemand ausgedacht und zusammengeschrieben.
Weißt du, der hat gerne harten, klaren Schnaps getrunken. Ja. Und deswegen lass doch diesen alten, verstorbenen Typen da diese scheiß Rätsel auf die Tafel.
Ich glaube, Justus fängt sogar schon an, nachdem er es vorgelesen hat, schon daran herumzurätseln.
Genau.
Er kann es kaum erwarten.
Das habe ich mir auch so aufgeschrieben, während Justus sich den Kopf über das bisher ungelöste Rätsel zerbricht, möchte Peter weiter fortfahren. Da hören sie aus einem der Nebenräume ein Geräusch. Sie schauen gemeinsam nach und entdecken einen umgefallenen Abfalleimer.
Naja, du lachst. Wenn ich irgendwo bin, ich meine, in so einem Raum, zum Beispiel hier, angenommen, hier würde ein Abfalleimer stehen. Warum sollte der umfallen? Einfach so.
Ja, ich habe das jetzt gerade wieder natürlich ein bisschen lächerlich gemacht. Aber es ist so super, wie sie gehen dann weiter. Guck mal hier, das ist so ein genannter Klangstab oder so, ne? Damit haben die Ureinwohner damals, dann hörst du dieses Geräusch und dann ist wirklich mal mehr als eine Sekunde Stille.
Ja.
Ja, wenn Babyn hier wäre.
Das ist wirklich, war wirklich so eine kurze Spannung, also so eine kurze Phase.
Richtig, und es ist halt nicht so wie Babyn, wenn er jetzt hier wäre, er würde sagen, manchmal geht eine Verfolgungsjagd 3 Sekunden und hier sind wirklich so, der Abfalleimer fällt um und dann ist wirklich mindestens 2 oder 3 Sekunden Pause und dann so, habt ihr das gehört?
Viel witziger finde ich nach dem Geräusch und diesmal wirklich witzig und nicht peinlich witzig. Willst du nicht nachsehen? Wieso ich? Na, du bist doch hier der Nachtwächter. Ja. Ach so, ja.
Das ist super, weil Peter ich am liebsten die anderen vorschicken.
Ja, genau.
Oder nur, ich habe nichts gehört. Lalalala, ne? Und dann so, ja, willst du nicht mal nachgucken? Ja, arbeitest du hier? Oder ich? Ach so, ja.
Ne? Das ist so, als wenn ihr mich an der Tankstelle besucht, da steht ein Kunde, Olli, willst du nicht mal bedienen? Na, wieso ich?
Genau. Und dann hören sie plötzlich ein unheimliches Gestöhne, habe ich mir notiert, klingt wie aus Resident Evil, also wirklich wie...
Ich fand es wirklich unheimlich, ja.
Wie die Ur-Resident Evil, diese Zombies. Und das kommt aus dem Stuart-Raum, weil die sind jetzt natürlich wieder zurückgelaufen, jetzt laufen sie wieder in den Stuart-Raum. Und als sie dorthin zurückkehren, entdeckten Justus und Bob einen Glaskasten.
Hier überrascht mich Peter übrigens sehr.
Ja.
Weil, also das passt gar nicht zu ihm. Da frage ich mich immer, ist das jetzt mal bewusst gemacht worden? Weil Bob erschrickt, der hier in dem Glaskasten ist, wie er in dem Klappentext schon zu hören war, die Moorleiche drin, die auch der Erzähler wunderbar beschreibt, finde ich. Ist das hier schon, wo der Erzähler sie auch beschreibt?
Ja, das ist, also jetzt, das kann man jetzt wirklich mal sagen, um das noch, also sie kommen rein und sagen, was ist das denn? Sie waren ja schon im Raum, aber Justus und Bob haben es nicht gecheckt und wie du schon sagst, ich habe mir das auch notiert, Peter ist ungewöhnlich cool gegenüber dem Aussehen der Moorleiche.
Ja, tatsächlich. Ne? Er sagt, es ist die Moorleiche.
Habt ihr die nicht gesehen?
Wirklich.
Ja, also.
Und dann muss man noch bedenken, Peter traut sich einen Job anzunehmen, wo er nachts alleine mit diesem Fieder eigentlich ist. Ist total untypisch für Peter.
Aber trotzdem nicht so untypisch, dass ich sage, stört mich.
Nee, überhaupt nicht gestört. Das war für mich überraschend. Also so positiv überrascht und sagen, Mensch, das ist ja jetzt mal, warum sollte Peter nicht auch mal so seinen hellen Moment bei sowas sagen, dass er sagt, okay, sowas stört mich jetzt nicht, ist ja im Glaskasten und ist eine Leiche, ja.
Richtig. Und ich habe hier, ich übernehme jetzt den Job von Thomas Fritsch.
Ja.
Und das finde ich wirklich, da muss ich sagen, fand ich damals super, ich fand es jetzt nochmal in der Vorbereitung auch super, weil dann kommt so kurz düstere Musik.
Ja, sehr, wirklich sehr stimmungsvoll. Ja.
Und dann setzt Thomas Fritsch ein und beschreibt uns die Moorleiche und das finde ich wirklich super gemacht. Manchmal meckert man ja so, wieso beschreiben die das nicht selber oder so, aber ich lese es einfach mal vor. Vor ihnen befand sich in einer Art gläsernen Sarg ein Wesen, das gruseliger und ekelerregender nicht hätte sein können. Es war nicht groß, vielleicht 1,50 Meter. Aber so, wie es da in seinem sumpfigen Grab lag, jagt es Justus und Bob einen eiskalten Schauer über den Rücken. Und die haben richtig Schiss in dem Buch, ne? Also Bob muss sich richtig zwingen, wegzugucken. Es bestand nur noch aus Haut und Knochen und vor allem die mumifizierte Haut war es, die diesen furchtbaren Eindruck hinterließ. Zusammengeschrumpelt wie bei einem alten Apfel, überzog sie den ganzen Körper. Um den Mund herum, der zu einem stummen Schrei geöffnet war, franzten die Hautlappen aus.
Das ist so gruselig.
Sodass die beiden gelben Zähne daraus hervorragten wie aus einer schwarzfauligen Wunde. Die Augenhöhlen waren leer und finster, was den Blick der Leiche nur noch unheimlicher machte. Und auf dem ledrigen Kopf wucherte ausgebleichtes Haar. Der Körper selbst war auf wieder natürlichste Weise in sich verdreht. Einzig der rechte Unterarm und die fingerlose Hand ragten kerzengerade wie ein verkohlter Ast in die Höhe. Und jetzt steht noch, dass man um die Leiche herum dunkle Erde, Steine, Sand und andere Materialien verteilt hat. Wird ja später auch nochmal wichtig.
Mal was anderes.
Ja.
Diese Beschreibung der Moorleiche, bevor davon wir wegkommen, hat mich an ein Erlebnis in der Kindheit erinnert. Und zwar sind wir in den frühen 90ern. Mein Vater, mein Bruder und ich waren da in Neustadt-Dosse und haben dort den Leichnam, ich weiß nicht, ob den vielleicht ein paar Leute kennen, von Friedrich von Kahlbutz, auch Kahlebutz ohne H tatsächlich wird er auch genannt, warum auch immer, besichtigt. Und das Besondere an diesem Leichnam ist, der ist mittlerweile seit über 300 Jahren tot, aber er ist, obwohl er nicht mumifiziert wurde, ist er nicht verwest.
Mhm.
Also er lebte von 1951 bis 1702, war irgendwie ein märkischer Edelmann, liegt jetzt halt in der Dorfkirche Kampel, das ist Neustadt-Dosse in Brandenburg. Und ihm wurde damals ein Mord vorgeworfen. Irgendwie hat er wohl von irgendeiner Magd den Typen umgebracht als Rache, weil sie ihn nicht hat rangelassen, jetzt mal kurz gesagt. Und er hat damals gesagt, wenn ich doch der Mörder bin gewesen, dann wolle Gott, so soll mein Leichnam nie verwesen.
Hm.
Und also ich glaube, dass, ob das nun wirklich passiert
ist, aber ja, das ist so wieder so eine Legende, die wahrscheinlich darum gestrickt wird.
Ich denke mal, man hat die Leiche gefunden und hat angefangen, diese Geschichten dazu zu erfinden. Ja, aber diese Leiche gibt es halt, diese, ich nenne es mal Mumie, obwohl sie nicht künstlich mumifiziert wurde. Und die ist wirklich gruselig mit anzusehen. Also wenn ihr mal in Brandenburg seid oder generell mal ein Ausflugsziel sucht hier in der Nähe, dann kann ich das nur sehr empfehlen. Also wer ein bisschen, ich mag ja sowas Schauriges, so Mumienbogen und sowas.
Mhm.
Und das, da will ich jetzt mit meinem Bruder auch demnächst nochmal hinfahren. Schön, dass mich das an diesen Typen erinnert
hat. Aber da muss ich jetzt fragen, diese Leiche, man hat die gefunden, also der liegt aber doch bestimmt hinter Glas oder so, ne?
Genau, der ist in einem Sarg, der oben mit einer Glasscheibe natürlich verdeckt ist. Aber du kannst richtig nah rangehen, so wie ich jetzt hier an dem Tisch sitze, kannst du wirklich nah und dir den richtig nah angucken. Du kannst ihm in die nicht vor den Augen gucken, wirklich. Das ist, also die Nähe und so, das ist schon ein schönes, schauriges Gefühl. Macht Spaß.
Aber der ist so gut wie nicht verwest.
Du kannst ja mal googeln, wenn du möchtest.
Ja.
Ich kann dir den Zettel, kann ich dir da lassen, mit dem Namen und alles. Der ist, so kann man sagen, der ist besser erhalten als Ötzi.
Ötzi übrigens habe ich gesehen.
Ja.
Achso,
okay.
Aber wann stand da auch so, wann hat man die Leiche gefunden? Also wie lange war der schon tot, als man den gefunden hat?
Ja, da wollte ich jetzt nicht ganz so viel, weil ich wollte jetzt keine Viertelstunde.
Nur mach einfach, weil also, ich werde heute auch noch viel.
Kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe mir nicht den ganzen Wikipedia-Artikel ausgedruckt.
Okay.
Aber man hat ihn halt aus irgendeinen Gründen, weil man den Platz wieder braucht, hat man angefangen, die Familie halt auszugraben und überall natürlich Sand. Nur er war halt der Einzige, der tatsächlich noch so gut erhalten war.
Okay.
Ja. Man vermutet irgendeine genetische Krankheit dahinter, die ich jetzt leider auch nicht auf der Schippe habe, weil ich, wie gesagt, das Thema nicht so vertiefen wollte.
Mhm.
Aber das könnt ihr alles mal googeln, somit wollte ich euch dann auch noch ein bisschen Spannung lassen. Also man vermutet eine Krankheit dahinter, was mich aber ein bisschen wundert, dass im Jahre 2023 noch diese Krankheit noch nicht so auf, oder man noch nicht weiß, dass es eine Krankheit gibt, die den Menschen, wenn er sie hatte, am Ende nicht verwesen lässt.
Ich finde,
wenn es sowas geben würde, wäre das doch bestimmt schon öfter aufgetaucht. Man exhumiert ja heute schon mehr, also kommt ja schon hin und wieder mal vor, dass man Leute wieder ausbuddelt. Und das ist bis jetzt wohl der einzig bekannte Fall. Und es ist auch noch nicht bestätigt, dass er an der Krankheit liegt. Es ist halt so, der ist halt in 300 Jahren, obwohl er ganz normal in der Luft war und jetzt ist er halt auch nur in einem Glaskasten, also auch nicht groß geschützt und der verwest halt nicht.
Mhm.
Und das also ist wirklich nicht so mega wie spannend.
Lenin, der irgendwie komplett.
Der wird ja von, also da werden ja extra Wissen. Ich glaube, man hat auch es wird nicht mehr staatlich finanziert übrigens, diese Leiche früchtzuhalten, sage ich mal. Ich glaube, jetzt wird es durch Spenden von Fans, glaube ich, in Anführungsstrichen Fans gemacht. Aber da sind ja Wissenschaftler dahinter, den ständig wieder zu reparieren.
Ich wollte gerade sagen, den haben sie auch mal vor ein paar Jahren mal komplett general
überholt. Ja, aber wenn man da nichts machen würde, der würde halt verwesen.
Nee, also, natürlich, ne?
Ja.
Also. Was da an Kohle reingepumpt wurde, um den.
Ne? Fast im wahrsten Sinne des Wortes.
Ein Diamant.
Ja.
Ötzi haben wir damals auch gesehen auf Klassenreise.
Ja.
Wir waren ja damals in Südtirol in der 10. Klasse. War Bermin auch damals dabei, ne? Und wir haben einen Tagesausflug nach Bozen gemacht. Und da liegt der.
Ja.
Da haben wir den gesehen.
Wie ist der eigentlich aktuell geschützt?
Der war auch hinter einer Glasscheibe und ich glaube auch, dass der. temperiert war oder so, also
Vakuum die Temperatur, muss wahrscheinlich auch sein.
Vakuum und so, um den halt wahrscheinlich in den Gegebenheiten noch zu haben, wie er ursprünglich dann gefunden wurde. Ne? Das war ja auch, wann war das, 91 oder so, wo sie ihn gefunden haben?
Ja, ich glaube ja, und da ist ja auch, was ja auch eine ganz spannende Geschichte, alle, die irgendwie mit Ötzi zu tun hatten, sind auch irgendwie dann gestorben, sowohl die, die ihn gefunden haben, denn die, die sich mit ihm befasst haben, das ist also das ist auch so dieser Ötzi-Fluch.
Ja. Also sowas wie Tutanchamun, ne?
So ähnlich,
ja. Da sind ja bei der Expedition damals auch alle gestorben.
Ja.
Wo man immer von dem Fluch von das Tutanchamun gesprochen hat. Und da kam, glaube ich, raus, das war so ein Schimmelpilz, ne? In der Grabkammer.
Ist aber
ich mag ja auch diesen Grusel, ne? Ja, irgendwie so, man kann es ja alles wissenschaftlich und rational erklären, dass man denkt so, ja, aber vielleicht ist ja doch was dran, so, ne?
Oder vielleicht, nur weil es ein Schimmelpilz war, heißt es, kann es ja, also für Leute, die jetzt dran glauben möchten, kann ja trotzdem sein, ja, weil der Schimmelpilz hat der Fluch. Ja. Dann kann er trotzdem Fluch sein, ja.
Aber ja, Mensch, ganz kurz, eine Sache will ich auch noch sagen, eine richtige Moorleiche hast du aber noch nicht gesehen.
Habe ich noch nicht gesehen, finde ich auch sehr spannend, aber da ist es natürlich so, dass durch also Moorleichen, soweit ich das weiß, sind ja entweder Opfergaben, wenn sie jetzt nicht einfach durch Dummheit im Moor versunken sind, sind Moorleichen, glaube ich, Opfergaben. Es wurden teilweise Kinder und junge Leute tatsächlich als geopfert in den Moorsümpfen, da hat man schon gefesselte Leute und so gefunden. Und die sind natürlich durch die Gase im Moor, sind die automatisch konserviert, kann man sagen. Das heißt, wenn man sie da rausholt, denn gut behandelt, kann man auch eine Weile Spaß mit ihnen haben.
Das ist aber unterschiedlich. Also ich habe schon Moorleichen gesehen, also kann ich dir jetzt mal einen Ausflugstipp geben. Ne? Du fährst nach Schleswig ins Schloss Gottorf, denn da liegen Moorleichen, da habe ich die auch gesehen. Und manche sind dann halt wirklich auch nur noch so ledrige Haut und Knochen, sage ich jetzt mal. Oder eine Moorleiche sieht wirklich aus wie mit einer Dampfwalze, so platt gefahren. Und ist einfach nur wie so eine Luftmatratze in Menschenform, wo die Luft raus ist, ja.
Und man muss sich das angucken und dabei denken, das war mal ein normaler Mensch.
Genau. Ja. Also es gibt zum Beispiel in dem Schloss Gottorf gibt es die Moorleiche von Windebü 1. Die gut erhaltene Moorleiche eines etwa 15- bis 17-jährigen Jungen aus dem ersten Jahrhundert, die im Jahr 1952 im Domlandsmoor nahe der Ortschaft Windeby bei Eckernförde in Schleswig-Holstein gefunden wurde. Ich glaube, insgesamt kann man da in dem Schloss Gottorf 3 Stück sehen. Und die habe ich gesehen. Wie gesagt, da ist ja der eine, der einfach aussieht wie plattgewalzt, ne?
Das finde ich trotzdem gruselig, sorry.
Ja. Na gut, du siehst jetzt hier die Bilder nicht, aber ich kann jetzt mal hier mal einen Großteil gucken, so sieht der aus.
Ach so, da ist jetzt nicht mehr so viel zu erkennen, aber der hat die Augen verbunden, sehe ich das richtig?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das nur hier ist, weil man kann auch die Augenhöhlen manchmal sehen auf Bildern.
Ja. Ist ja ähnlich wie mit den Vulkanleichen von Pompeii. Oder Pompeii, heißt richtig
aus? Pompeii.
Ist ja pompös, nee, Pompeii.
Wie gesagt, Schloss Gottorf ist mal ein Ausflug wert. Da steht auch so ein Wikingerschiff und so alles. Naja, egal. Jedenfalls wollte ich nur sagen, ich finde das alles sehr gruselig und atmosphärisch umgesetzt, so wie das jetzt gemacht wurde, ne? Mit der Beschreibung der Moorleiche von Thomas Fritsch.
Ja.
Und wir gehen jetzt wieder zurück. Die drei Fahrzeuge können ja nichts Besonderes feststellen in dem Stuart-Raum. Also begeben sie sich jetzt in den Keller zur Überwachungszentrale.
Und der Weg in den Keller finde ich geräuschtechnisch gut untermalt. Man hört also endlich mal, wenn man wirklich was hört, man hört verschiedene Geräuschsituationen, nenne ich es mal, wo man wirklich mit dem Ohr so ein bisschen mitgehen kann.
Ja, und Peter ergreift auch die Initiative, weil sie halt irgendwie sagen, hier ist keiner, was können wir machen? Mensch, hier, wir werten jetzt mal die Überwachungskamera aus. Als sie dort ankommen, hören sie plötzlich wieder das unheimliche Gestöhne auf dem Gang zur Überwachungszentrale, also hinter ihnen, ne? Und da beschließt Peter in Panik, die Tür abzuschließen, was Justus auch noch verhindern will, was ich nicht so ganz verstehe. Was machst du da? Nicht abschließen.
Aber ja, vor allem ist es so, ich meine, er verhindert das so, er greift da so dramatisch ein, als wenn man das nie wieder rückgängig machen könnte.
Ja, oder? Ja,
also er sagt, was machst du denn da? Ich mach wieder auf.
Wenn sie jetzt in irgendeinem Maya-Tempel wären und Peter löst irgendeine Falle aus, um die Tür zu verbarrikadieren, dass dann Justus sagt, wir kriegen diese Tür nie wieder auf. Ja, dann würde ich es verstehen.
Ja, es klang noch fast so, als wenn Peter eine Waffe auf sich richtet und Justus schreit, nicht schießen. Ja, aber er will ja nur die Tür abschießen. Mein Gott, dann macht das halt wieder auf.
Ja. Und er weiß auch nicht weiter, also Peter. Also ruft er jetzt bei Dr. Chandler an, ist ja mitten in der Nacht. Er schildert die Vorfälle, pass auf, Olli. Es ist 2 Uhr nachts. Okay, sagen wir mal, es ist 12:30, du schläfst seit 2 Stunden unruhig, dir ist warm, dir ist heiß, du musst morgen 6 aufstehen. Du bist jetzt mal ein Dr. Chandler.
Ja.
Dr. Chandler, da ist hier im Museum ein Wesen, ein Mann. Er stöhnt laut auf dem Gang und erst hat er einen Abfalleimer umgeworfen und dann haben wir ein Stöhnen gehört.
Wer zur Hölle ist da?
Ja, er hat einen Abfalleimer umgeworfen. Ja. Ja, so, was?
Und Peter hört nur noch düt, düt, düt.
Warte, warte, pass auf, pass auf. Klick, düt, düt, düt. Ich glaube, er kommt.
Und dann, und Chandler aus Friends schlürft zurück ins Bett und sagt so bei, darum dürfen 16-Jährige nachts nicht arbeiten.
Ja, ja, war gut. Ja, war gut. Genau, ja. Also er bittet ihn vorbeizukommen.
Er hat sogar einen Abfalleimer umgeworfen. Oh Gott, das ist ja...
Was?
Ja, aber doch nicht den guten. Ja.
Den haben wir gerade erst gekauft.
Ja. Warum denn nicht den im Erdgeschoss? Der ist schon zu alt.
Ist dein Müll ausgetreten?
Sicher.
Oh, den wollte ich auch noch entleeren.
Mensch, heute wollte ich noch, hätte ich es doch bloß gemacht. Ja. Verdammt nochmal.
Da hat doch dieses eine Kind sein halbes Fruchtsaftpäckchen reingelegt.
Es ist eine Katastrophe.
Ja, genau, so ungefähr, ne? Und just, Peter sagt, er kommt. Ja, er bringt ein paar Männer mit, ne?
Genau. Wer ist da? Düt, düt, düt. Er kommt, er bringt ein paar Männer mit. Das habe ich da rausgehört.
Und jetzt kommt er, da habe ich auch so gedacht. Also man merkt, ich will das gar nicht kritisieren. Ich finde, diese Folge schreit danach, es ist ein Hörspiel. Weil der Unbekannte fängt an, gegen die Tür zu hämmern, ja? Und die sagen natürlich, leise, leise, bisch, bisch, ne? Und die warten jetzt auf den Chandler. Und das Klopfen wird auch immer aggressiver. Und da habe ich so gedacht, was ist denn? Weil wir wissen, es ist ein Mann unterm Laken. Mhm. Wir wissen es.
Es ist wieder eine Scooby-Doo-Folge, so wie ich es immer nennen möchte.
Genau, da steht jetzt einer wirklich normal so in seiner Jacke und mit dem Rucksack vielleicht nur hinten drauf und dann kratzt so an der Tür. Und dann denke ich so, naja gut, einfach die Tür aufmachen und
irgendwas
schmeißen oder ins Gesicht treten.
Das habe ich mich auch gefragt, das nicht mal, also ich sag mal so, man hat es ja nicht mal behandelt in diesem Hörspiel, dass man sagt, wir haben da einen Justus Jonas, der erstens nicht an übernatürliche Sachen glaubt und dieser Sache auf den Grund gehen möchte und der eigentlich auch sehr mutig ist,
ja.
Der eigentlich sagt, also ich hätte zumindest eingebaut, dass Justus sagt, jetzt lass uns doch mal diese verdammte Tür öffnen und Peter hindert ihn noch dran, das hätte ich, aber dass er es nicht, dass Justus es auch nicht versucht, ja, und einfach sagt, okay, will ich nicht wissen, wer da draußen vor der Tür ist. Wir hatten einfach, bis Chandler aus Friends kommt.
Ich würde es ja verstehen, wenn hinter der Tür einer wäre, der sagt, ich habe eine Waffe, mach die Tür auf.
Genau.
Ja?
Gut, jetzt kann man natürlich sagen,
aber da ist ja nicht.
Der klingt nicht, als wenn er eine Waffe bedienen könnte.
Ja, genau, witzig.
Aber wie du sagst, der steht da mit Rucksack. Nee, aber wir erfahren ja später, dass er auch ein Kostüm hatte. Also es gibt ja, vielleicht hat er es ja angehabt. Also.
Ja, trotzdem. Also deswegen, aber ich will das jetzt gar nicht wieder kaputt reden, weil es ist ein Drei-Fahrzeichen-Hörspiel und es lebt natürlich davon.
Also ich sag mal so, die Szene ist trotzdem gut, ja. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Justus ein bisschen mehr Engagement zeigt, zu sagen, ey, lass uns doch mal die Tür öffnen, was soll denn passieren?
Ja, aber das merkt man so oft, auch wenn Justus am Ende mal so dasteht, irgendwie, ja, das war mir klar, dass es kein echtes Gespenst ist, weil es gibt ja keine Geister. Aber oft ist er in so einer Situation dann auch erstmal, dass er auch Schiss hat. Und hinterher sagt er mal, Jungs, es gibt keine Geister und wir müssen das Ganze rational sehen. Aber in so Momenten,
ja gut,
da geht ihm schon der Stift.
Kann man aber, ich sag mal so, Geister hin oder her, es kann ja trotzdem ein gefährlicher Mann da an der Tür sein. Ja, also, aber ich glaube, bei Justus hätte eigentlich trotzdem die Neugier gesiegt, weil sie sind zu dritt, sind ja eigentlich auch fast gestandene junge Männer.
Ja.
Ja, hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, meiner Meinung nach.
Gut, aber wir gehen jetzt in die zweite Szene, es ging sehr lang, die erste Szene, finde ich, ne?
Ja.
Weil es spielt ja eigentlich nur Museum, Peter zeigt alles und so. Und jetzt geht's weiter damit, dass nach einer gefühlten Ewigkeit und nur kurz bevor der Unbekannte nochmal gegen die Tür geschlagen hat, sich ein Schlüssel im Schloss dreht, Chandler tritt ein und sagt, was ist mit dem Abfalleimer?
Ja. Ja, genau. Es war ja wirklich der Gute.
Ja. Nein, der tritt mit zwei seiner Männer ein, ja. Den einen stellt er als Austin vor. Und einen weiteren, Austin ist ein weiterer Wächter, der andere ist Max, sein Sekretär. Fehler, denn im Buch ist Austin der Sekretär von Chandler.
Ah, okay.
Ja, also hier wurden die Namen vertauscht.
Ja.
So, und jetzt beginnen sie das komplette Museum abzusuchen.
Machen die eigentlich sowas mit Absicht oder ist das wirklich ein Fehler? Weil ich kann mir immer nicht vorstellen, dass wenn jemand so ein Skript verfasst, dass der so einen billigen Fehler macht.
Also ich habe ja mal durch so zwei Hörspielkenner gelernt, dass es vielleicht Fanservice ist.
Ah, von Hörspielkennern hast du es gelernt. Müssen aber sehr, sehr pfiffige Leute gewesen sein,
von denen du das gelernt hast. Ja, ja, Olli, okay. Ich will dich nicht alles wegnehmen, du kannst auch mal ein bisschen erzählen.
Sie durchsuchen erstmal das Museum. Sie fanden aber nichts und niemanden. Kein Anzeichen, dass überhaupt jemand da war. Wie kann er bloß entkommen sein? Es gibt eigentlich keinen Weg nach draußen. Auch die Luftschächte sind nach diesem Diamantenvorfall
nach Nacht und Angst
geschützt, ja. Genau. Jetzt wird es aber Zeit, sich einmal die Aufnahmen anzusehen. Wer seid ihr beiden eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Ja.
Na gut, er sagt es ein bisschen anders, weil Justus sagt, wir könnten noch die Aufnahmen.
Ja, ne? Ja, hier finde ich aber ein bisschen witzig, sagt Peter. Das sind Justus, Jonas und Bob Andrews. Freut mich.
Ja. Ich muss aber sagen, ich mag den Sprecher sehr. Ich finde den super.
Sehr gut. Auch eine gute Rolle
hier. Aber hier merkt man auch, man könnte jetzt sagen, warum haben sie sich nicht schon die Aufnahmen angeguckt, während sie da die ganze Zeit gewartet haben?
Eigentlich ja Zeit hätten sie ja gehabt, ja.
Aber Peter hat es, glaube ich, nicht hinbekommen.
Stimmt, er hat ja nur so gesagt, na, mir wurde es mal gezeigt, aber genau weiß ich nicht, mit der Videoanlage umzugehen. Aber auch die Aufnahmen ergeben leider nichts, da die Kameras hin und her schwenken und natürlich im richtigen Moment an der falschen Stelle sind. Der Typ musste sich also mit den Kameras auskennen und musste genau gewusst haben, wann er sich ungesehen aus dem Staub machen kann. Aber da die Kameras gut zu sehen sind, könnte das auch ein normaler Besucher gewesen sein, der die Kameras etwas beobachtet hat.
Richtig.
Sie dass sehen
er geschickt dem Blinkwinkel der Kamera ausgewichen ist.
Dem Blinkwinkel?
Blinkwinkeln.
Sie sehen sich die Aufnahmen vom Stewart-Raum an. Aber auch hier nichts zu sehen. Justus findet allerdings irgendwas an den Aufnahmen seltsam, aber er kommt noch nicht drauf. Auch nur so eine billige Spannungssache eigentlich. Das hätte man eigentlich auch weglassen können. Na gut.
Ich finde es immer irgendwie so. Dieses irgendwas stört mich daran, aber ich weiß nicht was. Mhm. So, das ist auch immer so.
Das kann man eigentlich auch, weißt du, selbst wenn ich nichts daran stören würde, würde ich das sagen, damit ich am Ende, wenn da was war, sagen kann, ich hab's da schon irgendwie rausgesehen.
Genau. Immer so, das habe ich gleich gesagt.
Das ist eigentlich eine witzige Parodiefolge, so, wo Justus in jeder Situation sagt, irgendwas stört mich daran. Genau. Irgendwas. Und am Ende kann er so ein paar Sachen sagen, seht ihr, das habe ich da schon gewusst.
Ja, das sagt er auch beim unheimlichen Drachen, die Wand da. Irgendwas stört mich daran. Ja. Und da wird es noch gar nicht aufgelöst.
Ja.
Naja, okay. Also ich habe jetzt auch so geschrieben, Justus hat zwar den Eindruck, auf einem der Bilder, die im zweiten Stock beim Krokodil gemacht wurden, das wird nicht im Hörspiel explizit gesagt, aber es ist im Buch drin, deswegen erwähne ich das, hätte er etwas Merkwürdiges wahrgenommen, kann es aber nicht genau benennen. Jetzt bietet Justus Chandler die Hilfe an. Ja, wir sind der Detektive, hier unsere Karte. Und da habe ich mich gewundert, ich ging nämlich davon aus, Chandler wüsste genau, mit wem er es hier zu tun habe, weil Peter ja den Job im Museum leichter bekommen hat. Ich bin doch der von Nacht in Angst, wissen Sie noch, ne? Aber jetzt stellt er plötzlich erstaunt fest, ach, ihr seid die drei Fragezeichen. Was ich damit sagen will, halt irgendwie, ich dachte, der weiß genau, wer die sind.
Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie weit zeitlich Nacht in Angst und diese Folge voneinander entfernt ist, weil dass er damals mit den drei Jungs, ich habe nach den Angst leider noch nie gehört, dass er damals mit den Jungs kurz zu tun hatte, heißt nicht, dass er sich die merken kann.
Nee, er selber hat nichts damit zu tun. Also ich kann dich ich kann dich nicht spoilern, scheiße. Hm. Aber es war damals ein anderer, die Museumsdirektor.
Ah, okay.
Und, na gut, wenn ich jetzt sage, irgendwie durch das Eingreifen der Detektive hat der Chandler jetzt den Job bekommen.
Ah, okay.
Ja.
Ey, egal, lassen wir
das. Das Gute ist, wenn wir irgendwann Nacht in Angst machen, hast du es eh wieder vergessen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt eigentlich schon.
Na gut. Der arbeitet jetzt als Zoodirektor in Neustadt, ja.
Sehr schön.
Ja, genau. Also, er lehnt aber die Hilfe ab. Chandler sagt, nein, wir lassen das mal auf sich beruhen. Ne? Ich kann auch morgen einen neuen Abfalleimer kaufen, ja.
Sehr gut.
Und enttäuscht.
Ich kann auch morgen einen neuen Abfalleimer kaufen.
Und enttäuscht ziehen die Detektive ab. So.
In der Zentrale wirkt Justus ungewöhnlich unentspannt, den Kopf auf der Tischplatte und er rauft sich die Haare. Ihn macht es wahnsinnig, dass er den Fall nicht lösen kann, in Klammern darf. Schließlich ist es schon eine Woche rum. Aber zumindest hat er schon mal was zu dem Rätsel herausgefunden. Gondwana war ursprünglich ein Teil des Urkontinents Pangea. Dann spaltete sich Pangea während des Mesozykums vor 250 Millionen Jahren und Gondwana bildet somit die Urmasse von Südamerika, Afrika, Indien und Australien und der Antarktis. Peter spricht das aus, was ich hier gedacht habe. Ist das denn die Möglichkeit? Ja. Das ist übrigens ein Loriot-Spruch. Ja, ist das denn die Möglichkeit?
Ja, Loriot bin ich sehr unbewandert. Ich gebe dazu. Die ganze Sache mit dieser Chips-Tüte übrigens.
Ganz lustig, da kommen wir noch drauf zu sprechen.
Ja. Achso, das war so gut.
Die fand ich gut, ja, aber komm mal.
Okay, das ist so ungewohnt, dass du, weil normalerweise bist du immer so, ah ja, es war uns überzogen.
Nee, tatsächlich in dieser Folge sehr wenig, wenn überhaupt. Also,
okay, krass.
Da ich mich ja nicht mehr an meine Notizen erinnere, wie man ja beim Vorlesen auch manchmal merkt, bin ich da selber noch gespannt, was ich hier gut fand
und
was
schlecht. Ich entdecke die auch gerade so ein bisschen neu, meine, ne?
Ja.
Ich wollte nur sagen, die ganze Sache mit der Chipstüte findet im Buch so nicht statt, ja. Okay. Deswegen habe ich vermutet, vielleicht ist hier viel improvisiert oder.
Ich wollte gerade sagen, kann vielleicht wirklich spontan sein, die Chipstüte wirklich da war und die dann angefangen haben, während der Aufnahme zu essen.
Weil Peter die halt leidenschaftlich leert und dann Bob irgendwann so, ich will jetzt auch mal, ne? Und dann, gib die her, friss die alles weg.
Ich kann ja die Szene dann gleich mal vorlesen, so was ich dazu habe, weil ich habe die wirklich auch ein bisschen ausführlich behandelt.
Na Justus, ich will es noch kurz übernehmen, weil jetzt kommt wieder ein Fakt, ne? Denn er verzweifelt ja besonders an der Stelle mit dem Tölpel, der lacht, ne?
Ja.
Denn bereits in der lachenden Schatten behauptet Justus, der Kookaburra, wie ja der Vogel eigentlich heißt, würde auch lachender Tölpel genannt werden. Hierbei handelt es sich um einen Übersetzungsfehler, denn Tölpel sind große Wasservögel, die mit den australischen Listen nicht verwandt sind. Und das ist der lachende Hans, der Listen. Um eine Verbindung zu der lachenden Schatten herzustellen, entschieden sich Heikeline Körting und André Mininger nicht nur dazu, das mit dem echten Ruf des Kookaburras kaum zu vergleichende Lachen aus dem Hörspiel erneut in Schrecken aus dem Moor zu verwenden. Anders als im Buch grübelt Justus hier dann auch über die Bedeutung des Wortes lachender Tölpel.
Jetzt kommen wir zu der, in meinen Augen, einer der guten Szenen hier in diesem Hörspiel, und zwar der Chip-Szene. Jason Stewart ist ja Ethnologe, der Australien erforscht hat. Also kann man davon ausgehen, dass mit Gondwana in diesem Fall Australien gemeint ist. Peter, der übrigens die ganze Zeit Chips frisst, leuchtet ein. Weiter? Fand ich witzig. Wie er so, weißt du, er frisst das Chips, leuchtet ein. Und weiter?
Ja. Aber er hört ihm mal zu. Und er sagt, Justus, langweilt's doch nicht. Ne?
Das Dach von Gondwana könnte man als höchsten Berg Australiens deuten. Bob, ich will auch ein paar Chips. Mount, oh Gott, dieser Name hier, Mount Kosciuszko, 2228 Meter hoch und im Bundesstaat New South Wales gelegen. Bob, gar nicht schlecht.
Die Chips.
Könnte von Benjamin sein, gar nicht schlecht.
Ja.
Das ist nur genau Benjamin sprechen. Und Justus glaubt sogar ein Bild von diesem Berg im Stuart.
Der Knöchel.
Der Knöchel, da muss ich an eine Fünf-Freunde-Folge denken.
Ja, welche?
Mann, wie heißt denn die? Auf neuen Abenteuern.
Auf großer Fahrt.
Ja. Auf großer Fahrt, richtig.
Ja, die habe ich besprochen.
Wie er ihm so nachmacht. Oh, mein Knöchel. Und er so, oh, mein Knöchel.
Und
die dumme N so, wollen wir ihm helfen?
Und da stehe ich.
Ja.
Das ist so witzig, weil er irgendwie umknickt und, oh, mein Knöchel. Und dann, der Knöchel.
Okay, sprechen wir diese Folge weiter.
Ich habe die schon besprochen.
Ach echt, ja?
Ja.
Okay.
Aber ich darf ja keine Werbung machen.
Ja, ist richtig.
Aber du kannst dir denken, wo.
Ja.
Jeder kann sich denken, wo ich das besprochen habe.
Jetzt zum zweiten Vers. Ein Wind weht zu den Aposteln Haupt. Bob und Peter beginnen sich um die Reste der Chipstüte zu prügeln. Es gibt wohl eine Felsformation, die sich die 12 Apostel nennt. 12 Felssäulen, die aus dem Wasser ragen. Und diese befinden sich an der Südküste Australiens. Und auch davon glaubt Justus, ein Bild im Stuart-Raum gesehen zu haben. Aber beim nächsten Absatz mit dem Tölpel, jetzt muss ich umblättern, ich hasse das, wenn ich mitten im Satz umblättern muss.
Ja, und du kannst nicht mal den Finger drauf halten, ne?
Dem Tölpel, da hakt es irgendwie. Der Tölpel lacht, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Und über Jason Stewart hat er auch nichts weiter rausgefunden. Was hat Bob eigentlich die ganze Zeit gemacht? Also ist mir... Man hört ihn gar nicht, nur einmal kurz mit der Chipshüte. Und es ist hier doch ein ziemlich langer Zeitraum. Egal, jetzt könnte auch Justus ein paar Chips vertragen. Oh, alle.
Bedauere, Justus, leider alle.
Ja.
Da tut er mir sogar ein bisschen leid.
Ja, gut, aber das hätte er wissen müssen. Hätte er ein bisschen früher reagieren müssen. So, Bob schlägt vor, dass sie alle ein schönes Eis essen gehen, aber da klingelt schon das Telefon.
Ja, Chandler ist dran. Aber ist ja eigentlich auch geil, pass auf. Er sagt, es ist schon wieder was passiert. Ja, was denn? Ja, es wurden Erdkrümel auf dem Boden gefunden.
Kann ich auch so. Skandal!
Obwohl die Putzkolonne da war.
Ja, wenn ich mal die Reinigungsfirma wechseln.
Und in der Eingangstür wurden seltsame Kratzer entdeckt. Kommt mal bitte vorbei, Jungs. Das ist eigentlich so witzig. Also, das Problem ist, im Hörspiel ist es okay. Wenn ich das jetzt lese, es ist schon wieder was passiert. Es wurden Erdkrümel gefunden.
Weil erst fällt ein Mülleimer um, ja, und dann am nächsten Tag findet man Erdkrümel auf dem Boden.
Dr. Chandler, ja, gut, dass Sie uns benachrichtigt haben.
Wirklich. Ja, wirklich. Gut, dass Sie nicht alleine, bitte unternehmen Sie nichts, wir sind auf dem Weg.
Ja, und die haben bestimmt auch so eine kleine, hier, wie die Kripo, so ein Blaulicht, was sie sich dann immer aufs Dach setzen lässt, dass sie jetzt so gut durchfahren können, ne?
Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Musikkonzept dieser Folge.
Ja.
Weil wir haben den, also nachdem er die drei Detektive zu sich bittet, kommt die Titelmusik in Rock-Version. Mhm. So ein bisschen, so habe ich das
genannt. Ja.
Titelmusik,
Rock. Genau. Pass auf, im Museum angekommen, zeigt Chandler ihnen erstmal die Kratzer an der Tür. Es sieht aus, als hätte jemand mit einem Messer Zeichen hineingeritzt, die sie allerdings nicht deuten können. Jetzt entdeckt Bob weißes Gebrösel auf dem Boden. Und dann schlägt er halt vor, das können wir doch zur Analyse zu Dr. Brolin, dem Hundepsychologen, bringen, siehe Panik im Park, der sich auch als Hobbygeologe seine Zeit vertreibt. Anschließend gehen alle in den Stuart-Raum, um sich die Erdkrümel anzusehen.
Und den neuen Mülleimer.
Und den neuen Mülleimer. Als Peter nachfragt, ob die Erde auf dem Boden nicht absichtlich dekoriert wurde, um die Moorleiche besser zur Geltung zu bringen, antwortet Chandler, ja.
Auch und ein bisschen witzig, ja, aber nur da.
Ja,
und
genau.
Nicht hier.
Das ist ja nicht mal so ein gelangweilter Familienvater irgendwie
mit,
ja,
einfach mal mit seinem Fuß
so also einfach mal so durchgeht, ja, oder so einer, so ein Troll wie ich, der sagt, hihi, ich nehme
mal. Aber warte mal, war das nicht geschlossenes Museum jetzt noch bis zu dem Moment?
Ja, das sagt er ja auch gleich, ja, ne? Also er hat sich schon da aufgeregt, so, wozu bezahle ich denn die ganze Putzkolonne, wenn es nächste
raus ist? Hier noch Krümel liegen.
Genau, ja. Chandler antwortet, die Erde soll nicht im ganzen Raum verteilt liegen, und dann beginnt er seinen nächsten Satz mit: Außerdem gehört diese Moorleiche hier gar nicht. Da fällt ihm Justus über den Mund. Das finde ich wichtig für später.
Ja.
Wenn man, weil ich habe jetzt mal, ich habe die Folge mehrfach wieder in der Vorbereitung gehört. Und oft will der Chandler was sagen, ne? Und Justus macht dann weiter. Und das wird ja zum Schluss dann wichtig.
Am Schluss,
ne,
wird es wichtig, ja, wo er nicht, genau, zuhören will.
Richtig. Justus sammelt eine Probe der Erdkrümel ein. Und Chandler ist den Jungen für ihren Einsatz sehr dankbar. Was Justus dazu veranlasst, mit einer spitzen Bemerkung die Museumsleiter zu konfrontieren. Nämlich, ach, jetzt wollen sie unsere Hilfe doch in Anspruch nehmen, oder wie soll ich das deuten, ne? Und dann wird Chandler so ganz kleinlaut, ja, naja, ich will so wenig wie möglich Aufsehen haben, ich will auch die Polizei einschalten, und seine größte Sorge gilt der Tatsache, dass das Museum in Anaheim seine Exponate zurückverlangen könnte, wenn bekannt wird, was da am Stettheim-Museum vor sich geht.
Will ich aber alles... Warte mal ganz kurz. Wenn die davon hören, ein umgefallener Mülleimer und Erdkrümel auf dem Boden, dann geraten die direkt in Panik und holen sofort ihre Exponate wieder ab.
Der Museumsdirektor war so, was muss ich schon?
Ja, was muss ich... Er hat so die Zeitung auf und die so, Erdkrümel? Oh
Gott, jetzt sind noch lauter, Olli. Hier schlafen Menschen.
Ja, schon, jetzt nicht
mehr. Ist schon 11 Uhr nachts. Ja.
11?
Schon 11, ja.
Mann.
Also bevor die Jungen sich jetzt verabschieden können, macht Bob Justus auf den Beutelteufel in der Ecke aufmerksam. Was eigentlich in erster Linie dazu dient, dass der Hörer schon mal von diesem Vieh gehört hat, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Im Buch ist es Peter, der Justus, den Justus den ausgestopften Vogel zeigt. Im Hörspiel entdeckt Justus ihn selbst, ja. Also hier den Kookaburra aus Lachende Schatten, ne. Justus scheint in seinen Überlegungen über das Stuart-Rätsel nun neue Erkenntnisse gewonnen zu haben, denen er später nachgehen will. Jetzt teilen sie sich auf. Justus und Peter wollen Dr. Brolin einen Besuch abstatten und Bob soll in der Bibliothek Nachforschung über Jason Stuart anstellen. Ich glaube, jetzt kommt eine lange Passage aus dem Buch. Ich fahre einfach mal fort.
Im Hörspiel wird erstmal wieder getrennt durch die Titelmusik.
Ja.
Wieder Rock und wechselt so zum Jazz. So ein bisschen.
Stimmt.
Ja.
So. Im Buch fahren jetzt alle drei gemeinsam zum besagten Dr. Brolin. Anschließend gemeinsam wieder zur Zentrale, wo sie von Tante Mathilda dazu verdonnert werden, eine große Anzahl an Spiegeln und Fenstern zu putzen. Das ist nur ein Buch. Was ursprünglich auch vereinbart war. Weil bevor die ins Museum jetzt gefahren sind, an dem Morgen war Mathilda Peters Wagen noch so hinterhergelaufen, hat gewunken, ja. Haben sie ignoriert.
Und hat einen Spiegel hinterhergeworfen.
Ja, so, ey, du Schweine! Ja, die haben die einfach ignoriert. Los, fahr schneller, ja. Ja. Jetzt spricht Mathilda eine deutliche Warnung aus. Beim nächsten Mal haltet ihr gefälligst an, wenn ich nachwinke. Ja. Sonst.
Oh.
Und das finde ich ein bisschen witzig, weil Peter ja am Anfang der Folge gewitzelt hat, so, ihr kriegt die Privatführung, aber ihr müsst die Fenster putzen, ne? Im Museum.
Mhm.
Und jetzt müssen sie ja wirklich Fenster putzen. Mhm. Fand ich ganz witzig. Aber ich habe auch das Buch gelesen.
Wollte gesagt, fände ich vielleicht auch, wenn ich das Buch
lese. Genau. Beim Putzen nehmen sie alte Zeitungen zum Trockenwischen. Dabei stößt Bob aus einem Bericht vom 10. März diesen Jahres. Darin steht, dass ein gewisser Kirk Monroe, der Anwalt und beste Freund von Jason Stuart, verstorben sei. Davon berichtet Bob jetzt im Hörspiel.
Genau. 2 Stunden später in der Zentrale. Bob hat Neuigkeiten in der LA Post des 10. März diesen Jahres. Ich finde immer interessant, wie sie wirklich immer vermeiden, Jahreszahlen zu nennen, ja. Steht etwas über einen Kirk Monroe, den du auch gerade erwähnt hast, der gerade beerdigt wurde. Er war der Anwalt und der beste Freund von Jason Stewart. Der Anwalt wurde wohl bekannt, als er das Testament Stewarts verlas. Der vermögende Australienforscher hinterließ seiner Frau und seinen beiden Söhnen mehr oder weniger gar nichts. Kurz vor seinem Tod soll es einen Streit gegeben haben und von dem Monroe profitierte, also der Anwalt. Aber dieser Verdacht wurde nie bestätigt. Also wo ist das Vermögen hin? Justus hat einen Verdacht. Das Rätsel. Peter ist skeptisch, aber das gilt es jetzt herauszufinden. Aber was ist bei Brolin herausgekommen? Die Erde ähnelt seiner Proben aus dem Süden Englands.
Das kannst du jetzt nicht so ablesend runterleiern.
Achso, warte,
ich weiß nicht. Weil ich finde es, also vielleicht kann man mal kurz beschreiben, was für eine Atmosphäre in der Zentrale ist. Weil im Hintergrund tickt die ganze Zeit eine Uhr.
Okay.
Und jetzt ist so, erzähl doch mal. Und dann, jetzt wird Peter wieder so kleinlaut. So, ja, weißt du. Und Justus wird so auch so ganz ernst. So. Also, die Proben, ja.
Also, wenn
pass
du so
auf,
fragst,
ja,
pass auf.
Sehr gut, Olli. Oh.
Die Erde ähnelt einer seiner Proben aus dem Süden Englands und in der Probe vor der Tür befanden sich Spuren von Knochen und Nägeln, die dazu noch sehr alt sind. Mehrere hundert Jahre oder sogar älter. Also die Erdprobe wurde ja in Südengland zugeordnet. Jetzt kommt's aber. Da wurde auch die Moorleiche gefunden.
Jetzt willst du mich aber ein bisschen veräppeln, oder? Da muss man aber auch mal sagen, dass Andreas Fröhlich jetzt hier so ein bisschen denkt, so wollt ihr mich verscheißern und auch so süffisant, nein, nicht süffisant, aber halt, dass er so denkt irgendwie, was wollt ihr mir denn jetzt vom Pferd erzählen? Und im Buch ist er halt auch so irgendwie, aha, okay, krass, ne? Deswegen, ich mag hier die Darstellung von Andreas Fröhlich.
Ist mir tatsächlich hier gar nicht so aufgefallen, aber ich hatte ein bisschen dran vorbei. Ist ja immer so, was für eine Situation ist man gerade, wenn man so eine Szene hört, vielleicht war ich gerade abgelenkt. Aber Peter glaubt natürlich wieder an Spuk und Grusel, also dass die Moorleiche da rumwandelt und an Türen kratzt.
Ja, also genau, er meldet sich jetzt zu Wort, er weist darauf hin, dass die Moorleiche im Süden Englands gefunden wurde. Aufgrund der Vorfälle im Museum lasse das für ihn nur einen Schluss zu. Die Moorleiche erwacht nachts zum Leben und streift durchs Museum. Und da finde ich halt
gleich die logischste Schlussfolgerung.
Ja, ja. Und da finde ich halt wirklich Andreas Rüdiger, also Bob, herrlich, ne? Weil er lacht halt so, ne? Und ich finde, wenn man ganz genau hinhört, so für einen Sekundenbruchteil muss ich auch hier Justus ein Lachen vergleichen, ne? So. Also, er ist aber auch dann ernst, also irgendwie, zumindest scheint dieser Anschein erweckt zu werden. Und warum man das macht, das muss man auch herausfinden. Also ich finde, es ist eine sehr schöne Szene. Mhm. Ja, ich finde, sie sind alle in Hochform. Man gruselt sich auch schon bei der Vorstellung über diese lebende Moorleiche.
Und man ist neugierig gleichzeitig, weil man ja, natürlich glaubt man auch nicht daran, weil noch nie ist ja was Übernatürliches bei den 3 Fragezeichen gewesen. Deswegen möchte man auch wieder wissen, warum und wie. Ja.
Genau. Und deswegen muss ich jetzt auch noch sagen, diese Szene endet mit einem mit einer Klavier-Schlagzeug-Version des Titelstücks. Finde ich sehr gut, ich mag das.
Ja.
Das wurde nur ein einziges Mal eingesetzt, nämlich in dieser Folge. Danach nie wieder.
War die Rockversion nicht auch?
Also ja, die wurde öfter verwendet. Ja, okay. Und jetzt kann man ja auch mal sagen, irgendwie, die haben diesen Restart gemacht ab Folge 125 und haben, glaube ich, so bis Folge, ja, ich glaube so bis zur 128 nur diese 9 Stücke eingesetzt. Oder so gut wie. Und so ab spätestens Folge 130 fangen sie wieder an, alte Stücke einzusetzen. Aber so gerade diese Folgen 125, 26, 27 leben sehr von diesem neuen Titelstück in allen Variationen. Und was hier jetzt halt kam mit diesem Klavier, mag ich total. Es kommt nie wieder vor. Kommt nur an dieser Stelle vor, was ich schade finde.
Ja, aber so ganz tolle Sachen kann man ja ruhig rar halten. Justus wird nachts von seinem Telefon geweckt. Hier finde ich übrigens gut, dass es mal ein anderes Klingeln war, was sehr untypisch für die Hörspiele ist. Hier war es mal ein elektronisches Klingeln von so einem, Mobilteil, möchte ich mal fast sagen.
Richtig, aber ich muss sie leider unterbrechen,
weil
jetzt ist eine riesige Lücke, Hörspiel und Buch.
Ach so.
Pass auf. Im Buch fahren sie am nächsten Morgen ins Museum, um Chandler über die Erkenntnisse und die Vermutung über die lebende Moorleiche zu berichten. Jetzt finden sie heraus, dass die Vitrine, in der sich die Moorleiche befindet, stets verschlossen ist. Da sie aber in der Moorleiche selbst nichts feststellen können, also sie wirkt unversehrt, kein Hinweis auf entnommene Nägel oder Knochenstückchen, vermutet Justus jetzt, es könnte auch ein Inside-Job gewesen sein. Also will man mehr über die Moorleiche erfahren? Jetzt gehen sie zusammen mit Chandler in dessen Büro und lassen sich von seinem Sekretär Austin alle Informationen, die sich in etlichen Ordnern, Büchern und Schnellheftern befindet, von dem bringen. Dabei bemerkt Justus, dass Austin ein auffälliges Aftershave trägt. Vielleicht wird das mal wichtig, zumindest im Buch. Bob entdeckt dann in einem Buch mit dem Titel Gräber der Eisenzeit ein Kurzschwert mit Symbolen, die an der Museumstür eingeritzt wurden. Die Kelten waren in Südengland beheimatet, wo auch die Moorleiche gefunden wurde. Jetzt möchte Chandler denjenigen telefonisch kontaktieren, der die Moorleiche vor 8 Jahren gefunden hat, nämlich Professor Rosenberg. Dann ruft er den an, bittet um Auskunft und der Professor, also witzig finde ich auch, dass der Chandler, der macht auch den Lautsprecher an, dass die Jungs mithören können, weißt du? Finde ich ein bisschen ungewohnt, auch wenn er den Jungs vertraut und so. Ja, ihr könnt mithören und so, weißt du?
Naja, aber gut, er hat ja die drei mit den Ermittlungen beauftragt und da ist ja jede Information wichtig eigentlich.
Ist richtig. Ich finde es halt witzig so, ja, jetzt rufe ich mal bei meiner Mutter an, ihr könnt mithören. So,
ne? Naja, gut, die hat ja keine Information zur Moorleiche.
Okay. Ja, der Professor Rosenberg ist sehr unfreundlich am Telefon, weigert sich auch, behilflich zu sein. Jetzt schickt Justus Bob für Nachforschung in die Bibliothek und bittet Chandler darum, ihm und Peter so viele Informationen über das Personal zu geben wie möglich. In den Personalakten darf er aber sie nicht reingucken lassen, ne? Sonst kriegt er Ärger. Stattdessen geht er mit Justus und Peter durchs Museum, macht so einen Rundgang, ne? Macht sie auch mit jedem Mitarbeiter bekannt. Ist alles im Buch, wie gesagt.
Okay.
Ja? Jetzt erzählt Chandler auch, dass jeder Mitarbeiter theoretisch Zugang zu den vielen Schlüsseln hat, da er sie nicht die ganze Zeit mit sich herumschleppen will und unter anderem auch der Schlüssel zur Moorleichenvitrine im Überwachungsraum liegt.
Aber im Buch ist die Moorleiche noch da, ne?
Richtig.
Das habe ich jetzt nicht verpasst, ja? Okay.
Im Hörspiel erfahren wir das alles, was ich jetzt gerade sage, nachdem die Moorleiche verschwunden ist, was ja jetzt gleich passiert. Ja, ja. Einstecken, hinausschmuggeln kann man keinen der Schlüssel, weil jeder Mitarbeiter muss beim Verlassen des Hauses sich durchchecken lassen. Und es gibt sogar einen Metalldetektor. Peter sagt auch, ja, weiß ich, ich muss ja da ja auch durch, wenn ich Feierabend habe. Jetzt will Justus nochmal die Bänder der Überwachungskameras checken. Er entdeckt aber wieder nichts, außer irgendwas ist da komisch. Ne?
So sagt er wieder, ja.
Ja, so ungefähr, ne?
Irgendwas stört mich daran.
Was?
Genau, er hat wieder das Gefühl, auf einem der Bilder stimmt was nicht. So, und bevor jetzt Justus und Peter das Museum verlassen, will Justus nochmal in den Stuart-Raum. Also manchmal bin ich auch ganz froh, dass die Hörspiele ein bisschen gestraft sind. Mhm. Weil jetzt geht sein Interesse wieder dem Rätsel. Und dann hören sie wieder das unheimliche Gestöhne. Es kommt aus der Richtung der Moorleiche. Und dann stellen sie fest, der Deckel der Vitrine ist aufgeklappt und die Hand der Moorleiche ragt so raus, ja. Und dann
okay.
Und Peter so, sie will abhauen oder so, keine Ahnung.
Haltet sie!
Ja, genau. Dann rufen sie Chandler, der sagt, jetzt reicht's, erst der Abfalleimer und jetzt das.
Ja? Was ist denn das für eine Woche? Erst der Abfalleimer und jetzt das?
Der will jetzt das Schloss der Vitrine auswechseln lassen. Und Justus sagt aber, nee, das kannst du nicht machen. Der muss unverändert bleiben, der Zugang zur Vitrine. Denn sonst finden wir doch den Störenfried nicht. Ja, hast du recht. Jetzt kehren Justus und Peter zurück in die Zentrale. Und dort berichtet Bob von einem Artikel, den er in einer Fachzeitschrift gefunden hat. Kommt auch gleich im Hörspiel vor. Da ist nämlich ein Interview mit Professor Rosenberg. Und dann sieht man auf einem Bild im Arbeitszimmer von dem Professor an der Wand ein Schild mit besagtem Sonnen- und Mondsymbol, das, was an die Tür reingekratzt wurde. Und Rosenbergs Verhalten am Telefon lässt jetzt darauf schließen, oh, vielleicht hat er die Grabbeigaben der Moorleiche nicht ordnungsgemäß abgeliefert. Und Peter vermutet nun wieder Übernatürliches und glaubt, dass die Moorleiche ihren Schild zurück will und deshalb zum Leben erwacht ist. Ja.
Und das fällt ihr, weiß nicht, wie 100 Jahre später genau. ein.
Und Justus reagiert im Buch auch dann erst sehr undurchsichtig, so, okay, glaubst du das wirklich, ne? Ja? Er gibt Peter aber ein bisschen recht, weil zumindest der Spuk der Moorleiche im Zusammenhang mit dem Schild steht, ähnlich wie auch eben im Hörspiel, ne? Dass er sagt irgendwie, aha, ja, okay, man könnte den Eindruck erwecken, die Moorleiche lebt. Jetzt erzählt Bob auch noch, dass der Stuart als Sonderling galt und seiner Frau und den Kindern, nee, die sind auch schon alle tot, Frau und Kinder, hat aber auch nichts hinterlassen. Und Peter bricht jetzt auf zu seiner Schicht im Buch und jetzt, habe ich mir notiert, kann Olli erzählen.
Justus wird nachts von seinem Telefon geweckt.
Peter ist dran und klingt ganz aufgeregt. Die Moorleiche ist verschwunden. Und hier finde ich auch witzig, dass Peter natürlich nicht an Diebstahl denkt, sondern daran, dass die Abgehauene so draußen rumläuft. Ja.
Peter, und Justus so, ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ne?
Boah, ich glaube, Justus, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, Justus fragt auch so, wer ist da eigentlich? Na, wer wohl, Peter? Peter hat sich wieder im Überwachungsraum verschanzt und Chandler aus Friends ist auch schon wieder auf dem Weg. Also wenn der eine Frau hat, Chandler, also seitdem du diesen Peter eingestellt hast.
Muss ja hier Nacht für Nacht. Was ist es denn diesmal?
Ja, ist diesmal der Seifenspender ausgelaufen? Was? Oder?
Die Glühbirne ist durchgebrannt? Ich komme sofort. Ne?
Sofort auf dem Weg.
Was ich auch wieder witzig finde, im Hörspiel wird gesagt, es war schon nach 11, im Buch ist es schon fast 12.
Ja.
Ich will das jetzt nicht auch schon wieder sagen, aber da sagt Mininger so, nee, es muss nach 11 sein, das geht nicht. Ja?
Genauso wie der Wächter der Sekretär sein muss und der Sekretär der Wächter. Genau,
ja. Und vielleicht noch ganz kleiner Funfact, im Buch steht das Telefon, weil du ja sagst, irgendwie ist es ein anderer Klingelton und so. Es klingelt das Telefon, der weil man denkt, das ist wahrscheinlich Justus an seinem Privatanschluss oder so, aber das steht unten im Flur und das hört Justus und er geht dann schnell ran, weil er Angst hat, Mathilda wacht auf.
Ja.
Und dann rastet die wieder aus, wer ruft die an im Detail, ne?
Ja. Justus sammelt Bob ein und sie begeben sich zum Museum. Jetzt ist auch witzig, hier werden sie von dem Wächter Dwayne empfangen, der sie direkt zum Boss schickt mit den Worten, als Bob fragt, und die Leiche, ja, die treibt sich wohl noch irgendwo rum.
Aber das ist auch super, ne? Das hat mir eigentlich gefallen irgendwie.
Ja.
Da seid ihr ja, ihr sollt sofort zum Boss.
Ja.
Was mit dem Moorleiche? Treibt sich irgendwo noch rum.
Der scheint auch alles sehr ernst zu nehmen, was da abgeht, ja. Sie treffen im Überwachungsraum auf Peter, der die Videoaufzeichnung ausgewertet hat. Aber durch den Schwenk fehlt auch hier wieder der richtige Moment. Chandler aus Friends kommt hinzu. Es ist eine Katastrophe. Was denn, schon wieder Erdkrümmer? Wie konnte die Moorleiche aus seiner verschlossenen Vitrine verschwinden? Da Chandler aus Friends die Schlüssel für die Vitrine offen im Überwachungsraum aufbewahrt, kommt prinzipiell jeder Mitarbeiter in Frage. Jetzt will der Direktor Marianne Rosenberg anrufen. Nein, Dr. Rosenberg. Aber den Witz musste ich. Den musste
Und der steht im Skript, ne?
Der steht.
Natürlich steht er im Skript. Steht auch im Skript. Finde ich witzig, an der Wand hängt ein Foto von dem Rosenberg.
Ja, warum nicht? Hat die Moorleiche gefunden.
Ist es im Stuart-Raum? Da würde ich es verstehen, aber wenn es jetzt im Büro von Chandler
ist. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wo sein Bild hängt. Achso, doch! Von ihm, nein, stimmt. Von ihm hängt ein Bild im Überwachungsraum.
Ach, noch besser. Nee, im Überwachungsraum sind die nicht. Ich glaube, die sind im Stuart-Raum.
Nicht.
Da würde es ja Sinn ergeben, weil er.
Ja, Sinn, natürlich.
Weil er hat ja die Moorleiche gefunden, dass man dann natürlich ein Bild von dem. Also,
ich habe notiert, von ihm hängt ein Bild im Überwachungsraum.
Ja.
Welches Rosenberg in seinem Büro zeigt. Justus entdeckt, also mit dem Schild hast du ja eigentlich alles schon erzählt, das wird ja jetzt im Hörspiel jetzt erst
genau.
alles aufgeklärt, aber das können wir, glaube ich, jetzt mal überspringen.
Ne, also, der Schild soll sich jedenfalls im Grab der Moorleiche genau. befunden haben. Sie entdecken diese scheiß Symbole, ne? Und Peters Theorie, dass die Moorleiche ins Schild zurück will.
Ich habe sogar schon geschrieben, ja. Peter hat den Fall gelöst, die Moorleiche möchte sein Schild zurück.
Und Chandler so, das kann, du hast recht, Junge.
Das finde ich jetzt auch witzig, wie Chandler sagt, ich glaube, da haben wir schon kurz über Offline gesprochen, wie Chandler jetzt sagt, nee, das kann ja nicht sein, er hat das Schild ja rechtmäßig erworben. Und die Moorleiche, verdammt, er hat das Schild ja rechtmäßig erworben. Jetzt kann ich mir das ja gar
genau,
nicht holen.
Genau, das ist so dumm so, weißt du, so jeder Pharaonenfluch oder so.
Ja. Nee, vorhin, anstatt man sagt, Peter, du Vollidiot, warum soll denn hier eine Moorleiche rumlaufen? Nee, er sagt, deine Theorie kann nicht sein, weil er hat das Schild ja rechtmäßig erworben. Deswegen kann deine Theorie von der wandelnden Moorleiche nicht stimmen.
Ich wollte gerade sagen, wir gehen davon aus, die Moorleiche ist wirklich lebendig. Yeah. Oh, ich will mein Schild, ich will mein Schild. Aber hier, ich habe hier ein Zertifikat vom Staat Kalifornien. Er gehört mir rechtmäßig. Ach so!
Jetzt wäre aber ein bisschen lustig vom Skriptautor gewesen, wenn wirklich Chandler sagt, Chandler's Friends, der hat, kann ja nicht sein, der hat ja die Moorleiche rechtmäßig erworben, dass Peter dann sagt, vielleicht wusste die Moorleiche das ja nicht.
Hat er recht?
Ja.
Aber weil du es gerade ansprichst, man erfährt das im Buch auch erst zum Schluss, dass der das rechtmäßig alles bekommen hat, weil Justus vermutet ja auch, dass Rosenberg am Telefon so pissig war, weil die Moorleiche als Fund nicht so gewürdigt wurde, wie er es sich gewünscht habe. Und einfach dahin gestellt wird, wo gerade Platz ist. Mhm. Kommt später nochmal, aber das ist halt die Lösung, warum im Buch war der Rosenberg so doof. Ja, ich habe diese Moorleiche gefunden und die machen damit, was sie wollen. Deswegen war der so scheiße zu dem Chandler am Telefon. Das kommt aber, wie gesagt, erst im Buch auch später. Eigentlich ist es auch ein bisschen witzig, weil Chandler ruft jetzt bei dem Rosenberg an und dann so, das ist verrückt, ihr hört euch das an. Macht den Lautsprecher an und man hört das Gestöhne der Moorleiche. Also es wird ja wirklich hier impliziert, die geht ans Telefon. Das Gespräch wird unterbrochen und jetzt beschließt man sofort zu Rosenberg zu fahren. Die Polizei wollen sie auch informieren. Im Buch wird gesagt, dass erst in etwa 2 Stunden eine Polizeistreife losgeschickt wird. Weil sie haben ja nur einen Verdacht. Deswegen könnte man keine Beamten abziehen. Weil die rufen an, sagen, wir glauben, beim Rosenberg ist was passiert. Mhm. Ja, glauben heißt aber nicht wissen, Junge. Naja, gut, irgendwann schicken wir mal jemanden, ne?
Okay, das wäre auch ein bisschen krass eigentlich. Mhm. Also, weil ich sag mal so, wenn die Polizei sowas sagt, was sie dann eigentlich für ein Risiko eingeht, wenn es später rauskommt, dass wirklich was passiert, und die haben gesagt, naja, nee, nee, nee.
Ja, aber das ist ja wirklich so, die schicken ja nur Beamten bei Notfällen, ne? Also zum Beispiel kenne ich das ja durch meinen Job.
Ja.
Wir haben ja auch Detektive und so. Wenn die jemanden beim Clown erwischen, das dauert immer ewig, bis dann die Polizisten kommen fürs Protokoll.
Aber da weiß man ja, was los ist. Da weiß man, okay,
ja,
ihr müsst den halt im Büro halt eine Weile festhalten. Jetzt hier ist keine Gefahr. Aber wenn wir nicht wissen, wenn ich jetzt beschreibe, da ist irgendein Fremder in Rosenbergs Haus und ihm kann was passiert sein, der Sache müsste man nachgehen, dann müsste man zumindest die Sache überprüfen, bin ich der Meinung.
Ja, aber sie haben ja sozusagen, da ist einer ans Telefon gegangen und der hat so gestöhnt.
Ne? Ja, wenn man das so sagt, wir haben bei Rosenberg angerufen und da ist jemand ans Telefon gegangen. Ja, wir schicken sofort
einen Sonderkommando. Ich schicke sofort SEK. Genau. Ja, ja.
Lassen mich raten, war da auch Dreck auf dem Boden?
Und war der Apfeleimer
umgedreht? War der Apfeleimer?
Ja. Ja, als sie jetzt beim Haus von Rosenberg ankommen, entdecken sie, dass die Terrassentür eingeschlagen wurde. Sie finden den Professor reglos an seinem Schreibtisch vor. Er hat Blut an seiner Schläfe. Das ist ziemlich brutal für 3 Fragezeichen, ne?
Ja, Blut kommt nicht oft vor.
Das stimmt. So. Und er murmelt, bitte tu mir nichts, vor sich hin. Jetzt sucht Bob nach dem Telefon in den anderen Räumen. Und Chandler erweist sich als sehr unnütz, finde ich.
Ja, aber er guckt sich da um. Oh, ist ja schön hier. Ja. Schöne Buddelschiffe.
Richtig, ja. Er hat nur Augen für den Raum und für die Flaschenschiffe an der Wand. Begeistert er sich sehr.
Stell dir mal vor, da liegt einer blutend auf dem Schreibtisch. Ja, Bob eilt zum Telefon, die versorgen den und der rennt da rum. So, Mensch, sind ja schöne Buddelschiffe hier.
Geh mal weg, Justus,
ich will mir das angucken. Du stehst hier vor dem Schiff, guck mal, wie schön das ist.
Im Buch ist übrigens Justus, der die Schiffe entdeckt.
Okay.
Als sie eigentlich sich schon auf den Heimweg machen wollen. Und dann interessiert er sich ganz besonders für die Eendracht von Dirk Hartog. Aber im Hörspiel entdeckt jetzt Justus einen hellen Fleck an der Wand, an dem sich wohl vorher der Schild befunden haben muss. Die Moorleiche, sie hat sich das geholt, was sie wollte. Und jetzt hört man Bob schreien.
Ein ganz merkwürdiger Schrei übrigens.
Ist richtig. Und jetzt finden sie Bob im Flur vor, wie er auf dem Boden liegt und stammelt. Die Moorleiche, sie kam aus dieser Tür und sie hat mich umgerannt. Ihre Augen waren feuerrot wie glühende Kohlen. Ja, so gut und geil, wie das Hörspiel bis jetzt ist, muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, da hat mir so ein bisschen Atmosphäre gefehlt. Weil man hört nur so kurz vom Bob so, oh, ne? Ja. Oder keine Ahnung. Sie rennen hin und keine Musik, so wie sonst, ne? Oder keine bedrohliche Stimmung. Also es ist da, es fehlt so irgendwie was die Atmosphäre unterstreicht, finde ich.
Ja, da ist tatsächlich ein bisschen plump abgehandelt, ist mir auch aufgefallen. Ja.
Aber im Buch ist es natürlich wieder ein bisschen anders, Olli.
Und da ist die Musik?
Ja, genau. Weiß ich nicht, da finde ich sogar fast das im Hörspiel wieder besser. Weil sie wollen das Haus nach dem Eindringling absuchen, weil sie hören ein verdächtiges Geräusch. Und zwar haben sie vom Arbeitszimmer aus den Notruf und die Polizei verständigt. Also geht Bob nicht raus und sucht ein Telefon. Aber Justus befürchtet, wenn jetzt, Arzt und Polizei eintrifft, ist der Typ weg. Hat sie aus dem Staub gemacht. Also gehen Justus und Peter die Treppe in den ersten Stock hoch und Bob ist noch unten.
Aber Moment mal, sie wissen doch noch nicht, dass er noch im Haus ist.
Nee, die haben ja ein Geräusch gehört, aber Justus so, denkt, wenn wir jetzt zögern, bis die Polizei kommt,
ist der weg.
Ist der weg, genau. Und Justus und Peter wollen nach oben und Bob steht noch unten vor der Tür zum Keller, ja? Die geht dann plötzlich auf, er kann gerade noch ein feuerrotes Augenpaar sehen, dann zieht ihn eine Hand, die nach modriger Erde und Fäulnis riecht, in die Dunkelheit. Justus und Peter kommen angerannt, Tür geht zu, sie kriegen sie nicht mehr auf, sie ist abgeschlossen. Bob erwacht dann schließlich in völliger Dunkelheit und spürt überall Holzwände. Aufrichten kann er sich nicht. Er befürchtet, er wurde lebendig begraben. Und plötzlich bricht Peter mit einem Brecheisen den Deckel auf. Und Bob stellt fest, er war nur in einer Kartoffelkiste gefangen. Ja, das fand ich ein bisschen albern.
Ja, das ist ja nur noch, also selbst wenn man jetzt das Buch liest, noch weniger Atmosphäre jetzt, als was hier passiert ist. Ja.
Ja.
Mittlerweile hat Chandler aus Friends auch die Polizei eingeschaltet. Allerdings hauptsächlich wegen dem Diebstahl der Moorleiche. Die Details hat er verschwiegen. Also wegen dem Diebstahl, nicht wegen dem Dreck auf dem Boden oder dem umgefallenen Abfalleimer.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn er das doch gemacht hätte, die Details, ne? Dass weiß ich nicht, der Staatsanwalt oder der Richter später sagt, warum haben sie es mit dem Abfalleimer denn nicht gleich gesagt?
Wirklich? Warum haben sie sich gleich gerufen?
Sie sind so ein Idiot. Ja, da hätten wir doch sofort reagiert.
Justus äußert sich mal wieder sehr geheimnisvoll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lösung dieses Falls am Grunde böser Schreie liegt. Natürlich zitiert er aus dem Rätsel und glaubt es bereits geknackt zu haben.
Oh, da muss ich nochmal kurz übernehmen.
Ja.
Weil im Buch erzählt Chandler, er habe inzwischen mit ein paar Experten telefoniert, was den Wert des Schildes angeht. Und dabei fand er raus, der Schild hat nur einen historischen Wert, aber was das Materielle angeht, da können selbst Jungs sich von ihrem Taschengeld mehr leisten. Das sagt er auch so.
Krass, okay. Ja.
Auch sei es schwer, den Schild überhaupt zu verkaufen, was ich mal ein bisschen merkwürdig finde, weil ein Sammler, der unbedingt was haben will, der hängt sich...
macht doch sein Portemonnaie ein bisschen auf.
Genau, und ergötzt sich an dem Ding, ne? Ja. Und nie wird es jemand sehen, ne? Und im Übrigen hatte Rosenberg den Schild völlig legal erhalten, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erzählt. Justus löst jetzt das Rätsel, Bühne frei für Olli.
Darf ich jetzt alleine weitermachen, oder wie? Na gut. Ich versuch's. Die Exponate wurden ja nach Stuarts Anweisung angeordnet und die Teile des Rätsels sind die Wegmarkierung. Chandler aus Friends will etwas einwerfen, aber Justus fährt fort. Das war der Punkt, den wir schon angesprochen haben. Er lässt Chandler nicht zu Wort kommen, was hier ihm, ja, zum Verhängnis ist auch zu hart gesagt, aber hier wäre es besser gewesen. Er hätte die Sache abgekürzt auf jeden Fall. Also vom Bild der Apostel und dem Mount blablabla, ich kann den Berg nicht aussprechen. Von dort sieht man den Moloch sitzen. Moloch steht für den wüsten Dornteufel, der sich ja dort im Raum befindet. Dann weiter. Doch Wanderer, höre meine Bitte, komme ihm nicht nah und achte auf die Zahl der Schritte, die dir der Kommandant befiehlt. Also darf man sich dem Moloch nicht genau nähern. Aber wer ist der Kommandant, der die Schritte befiehlt? In Rosenbergs Büro befanden sich ja solche Buddelschiffe, unter anderem die Ehentracht. So hieß das erste Schiff, von denen Europäer 1616 das erste Mal australischen Boden betraten. Und der Kommandant dieses Schiffes hieß Dirk Hartog. Dirk Hartog. Hast du den Namen nicht sogar schon erwähnt?
Ja, vorhin.
Kam der im Buch schon vor? Oder?
Ja, da hatte ich weil... Im Hörspiel ist es ja, wie gesagt, Chandler, der vor diesen Schiffchen steht. Oh, ja. Das ist geil, oh, ne? Und im Buch, die Polizei war da und die wollen gerade gehen aus dem Haus vom Rosenberg. Und dann bleibt Justus stehen so, was ist das denn hier? Die Schiffe, ja.
Und da erwähnt er das dann schon ein, das ist okay.
Da kommt schon mal der Name vor, beziehungsweise habe ich es mir so aufgeschrieben, weil manchmal will man ja doch ein bisschen mehr zusammenfassen.
Zwar gilt Willem Janssen als Entdecker Australiens, aber als er 1606 Australien entdeckte, ging wohl niemand von Bord. Hartog hingegen...
Das könnten auch wir sein. Ich stelle mir gerade vor...
Wir entdecken einen neuen Kontinent.
Monatelang auf See, unter den damaligen Umständen. Ja. Und dann bist du so, oh, ich glaube, das ist unbekanntes Land. Es könnte ein riesiger Kontinent sein. Und krass, wir sind die Ersten. Wollen wir rübergehen? Nein.
Und ich schreibe dir eine WhatsApp. Nächste Woche hast du wirklich keine Zeit mehr.
Also wir könnten jetzt...
Wir umkehren. Also,
wir könnten jetzt rübergehen, als Erste unsere Flagge da hissen. Ja. Und dass wir sagen können, wir waren die Ersten.
Vor allem, das sind nur ein paar Schritte.
Richtig.
Aber wir... Ja.
Nee, lass mal nochmal wiederkommen.
Nee, wird schon keiner entdeckt bis dahin. Wir legen Laken drüber, damit es kein anderer entdeckt bis dahin.
Schnitt, Video bei Instagram. Es tut uns leid.
Nee, wir waren eigentlich die Entdecker. Mhm.
Ja.
Hartog hingegen ging an der Shark Bay ans Land. Und war da nicht was mit Haien im Rätsel? Zitat, die Eintracht seinen Fuß einst lenkte dorthin, wo Haie gierig kreisen und Wasser wüsten Lehm schenkte. Aber was hat das mit den Schiffen zu tun? Weiter heißt es, Uluru nun und Kartuschka. Oh Mann, diese Worte und diese Urteile.
Dass du überhaupt das scheiß Rätsel im Detail wiedergibst, verstehe ich nicht.
Uluru nun und, gehört dazu, Katashuta, sie grüßen, doch sie teilen nur, was tief am Grunde böser Schreie, der Anfang tränenreicher Schwur. Und nun sehen wir uns mal das Modell des roten Felsens Ayers Rock, habe ich geschrieben.
Ayers Rock.
Von dem wir als Hörer noch nie etwas gehört haben. Bis jetzt, ne?
Ja, hier kommt das jetzt mal vor.
Warum kommt jetzt auf einmal ein Felsen vor Ayers Rock?
Mhm. Ein Monolith, Olli, hatten wir schon.
Aber dem wohl bedeutendsten Wahrzeichen Australiens und größter Monolith der Welt. Die Einheimischen, ich habe noch anderthalb Seiten.
Ernsthaft?
Ja.
Ist da auch noch die Auflösung drin?
Ja.
Oder nur das Rätsel?
Nee, ist alles das Rätsel. Nein, nein. Die Einheimischen nennen diesen Uluru. Und Katashuta bedeutet Ort vieler Köpfe und meinte eine Ansammlung von ca. 30 roten Felsen, die nicht weit von Ayers Rock entfernt liegen.
Hast du überhaupt verstanden, worum es da geht? Oder?
Nee, ist das wirklich einfach nur so. Also,
das ist aber nicht besser als das Hörspiel. Weil das ist so, muss ich sagen, so dieses Rätsel, das sind so Fakten, die ich mir auch nicht merke, aber ich finde das alles so unaufregend dargestellt auch.
Hast du dir jetzt mehr von mir erwartet?
Ja.
Okay.
Eigentlich, der alte Olli, der hätte gesagt, Thomas, wir lassen das Rätsel weg, das interessiert eh keinen. Nee, mach weiter. Jetzt hast du schon angefangen.
Ich kann ja versuchen, in der Betonung noch mal ein bisschen.
Ja, aber das wäre jetzt so, als würdest du beim Liebesakt einfach mittendrin aufhören, weil du denkst, das ist doch zu anstrengend.
Ganz ehrlich, eigentlich ist es so, ich war mitten im Liebesakt und die sagt auf einmal zu mir, es ist irgendwie nicht besser als mein Ex. Und dann sage ich, hast du mehr erwartet? Und sie, ja. Also eigentlich weiß ich nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Verstehst du mein Drama?
Ja? Hat über 2 Stunden gedauert, bis immer gute Gags gekommen.
Warte mal, ich kann ja mal... Ich wollte einmal so ein bisschen widerspiegeln, dass wir uns manchmal wirklich ein bisschen Mühe geben.
Ja, du liest dich einfach nur ab. Du hast
ja, ich habe das auch alles aufgeschrieben, ja.
Du hinterfragst gar nicht, wie kommt der Sonnenleitner auf solche Rätsel?
Nein, das ist mir auch scheißegal. Ich habe mich aber gefragt, warum auf einmal hier dieser Ayers Rock auftaucht, von dem nie was gehört wurde. Auf einmal bauen wir den mit ein, weil das kam mir so ein bisschen vor, als wenn... Ach verdammt, wir haben Ayers Rock vergessen.
Also man könnte vielleicht mal zusammenfassen sagen, dass in dem Stuart-Raum... alles eine Bedeutung hat, wie es angeordnet ist. Das war nämlich der Wunsch von Jason Stewart, dass diese ganzen Exponate so und so drapiert sein sollen, damit das Rätsel einen Sinn ergibt. Weil Justus hat jetzt das Rätsel gelöst, dass er sagt so, schaut mal, hier ist die Shark Bay und so bla und hier ist eine gedachte Luftlinie, wenn ich da jetzt lang gehe. Dadurch kommt er ja dann auf das Rätsels Lösung, aber das kommt ja noch gar nicht. Vorher wird ja eigentlich noch der ganze Spuk um die Moorleiche aufgelöst. Es kommt ja jetzt raus, also Justus vermutet ja diesen Schatz vom Stuart am Grunde böser Schreier, also vielleicht in der Moorleiche, die ja weg ist zu diesem Zeitpunkt. Ja, die Vitrine ist ja leer. Und jetzt kommt aber raus, der Chandler von Friends sagt, nee, Justus, du irrst dich, die Moorleiche, die soll hier eigentlich gar nicht stehen. Also die ist gar nicht vorgesehen.
Und ich finde, hier steht Justus jetzt da wie ein Trottel. Weil er ist der Chefermittler, ja, und der das Rätsel, sich mit dem Rätsel befasst hat und sonst was, aber nie hinterfragt hat, was eigentlich, obwohl er weiß, dass im Stuart-Raum alles nach Stuart angeordnet ist, was die Moorleiche eigentlich mit Jason Stuart zu tun hat. Ja, genau. Gar nichts. Es ist doch eigentlich offensichtlich. Es hätte doch Justus als erstes eigentlich sagen müssen, Moment mal, das ist hier alles nach Jason Stewart angeordnet, aber was hat denn hier die Moorleiche zu suchen?
Die ja in Südengland gefunden wurde.
Genau. Und das ist eine Sache, das weiß sogar der Hörer, dass die nichts damit zu tun hat. Justus hat das komplett übersehen. Gut,
2008, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich es nicht gewusst.
Ich habe das schon 2008 gewusst, obwohl ich es da noch nicht gehört habe.
Na, ich kann ja mal kurz aus dem Buch vorlesen, ne? Weil jetzt halt rauskommt, nein, Justus, die Moorleiche, die ist es gar nicht. Chandler setzte sich in Bewegung und winkte den 3 Jungen, ihm zu folgen. Eigentlich sollte nämlich da, wo sich im Moment der Sarg der Moorleiche befindet, das da stehen. Jetzt war es Justus, der völlig...
Der Mülleimer.
Genau. Jetzt war es Justus, der völlig konsterniert reinblickte. Chandler zeigte auf die täuschend echt wirkende Nachbildung eines Beutelteufels. Das Tier war etwa so groß wie ein ausgewachsener Dachs, hatte ein pechschwarzes Fell und sah aus wie eine Kreuzung aus Waschbär und Hund. Justus ist jetzt so, ich weiß doch, ne? Und er denkt jetzt halt so, ich kann mich nicht geirrt haben. Ich habe doch alles so sorgfältig recherchiert und durchdacht. Und es passt doch alles so gut zusammen. Nicht nur die Verse und die Exponate, sondern auch die ganzen Vorkommnisse, die den Fall betrafen, würden jetzt endlich einen Sinn ergeben, ja? Justus starrte fassungslos auf den ausgestopften Räuber. Und jetzt so, mach dir nichts draus, er ist da. Bob klopfte ihm mitfühlend auf die Schulter. war wirklich ein toller Versuch.
Ja, aber doch hier hätte doch Justus reagieren müssen und sagen, was er ja auch schon, es gibt ja Folgen, wo er auch manchmal sagt, ich Trottel, wieso bin ich da nicht, wieso habe ich das denn komplett übersehen? Hier wäre mir das so peinlich. Stimmt, die Moorleiche hat ja gar nichts mit Jason Stewart zu tun. Ja. Aber er glaubt immer noch, ich habe doch alles so toll recherchiert und super gemacht.
Nein, nein, er hat
du hast einen Anfängerfehler begangen.
Nein, er hat aber trotzdem recht, weil jetzt weiß er, guck mal, da wo die Dings stehen, die Moorleiche, sollte eigentlich da stehen. Und jetzt urplötzlich hielten sich Justus' Züge auf, als hätte ihm jemand die Enttäuschung aus dem Gesicht gewischt. Er begann von einer Sekunde auf die andere zu strahlen. Natürlich! Er schlug sich mit der flachen Hand
ins Gesicht.
Aber klar doch, das ist es. Ohne zu antworten ging Justus auf den Beutelteufel zu und schob seine Hand in den Beutel des Tieres.
In den Arsch.
Ja, wirklich spät jetzt, ne?
Ja,
er tastet.
Die Witze werden nicht schlechter.
Ich wäre witzig. Natürlich! Er schob die Hand in den Beutel. Nichts.
Ende.
Er tastete ein, zwei Sekunden mit konzentrierter Miene daran herum und grinste auf einmal das ganze Gesicht. Und wir nehmen das jetzt vorweg. Dort befindet sich ja ein Beutel mit Diamanten.
Mhm.
So, aber wir wissen jetzt immer noch nicht, was hat's denn mit dem Spuk der Moorleiche auf sich, Olli?
Das macht, ergibt auch alles gar keinen Sinn eigentlich, so richtig wieder in meinen Augen mit dem Spur, mit dem Spuk der Moorleiche. Aber um es abzukürzen, er holt denn die Wächter dazu. Weil, die Moorleiche ist ja noch verschwunden, ne? An dem Punkt sind wir ja noch. Er holt jetzt, Chandler aus Friends ruft jetzt die Wächter hinzu und Justus bittet beide, ihre Schlüsselbunde zu zeigen. Und einer von den beiden hat tatsächlich den Schlüssel von der Vitrine.
Mhm.
Und genau, das heißt, er konnte die Moorleiche entwenden. Jetzt kommt doch noch der Sohn vom Anwalt hinzu.
Ja, und das ist halt sowas, was so...
Das Blöde ist, ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig an meine Notizen halten, weil wir komplett durcheinander jetzt aufgelöst haben.
Aber das Ding ist halt auch, dass die Auflösung so ist, dass es war ja die Rede von einem sogenannten Kirk Monroe, der Anwalt von Jason Stewart, der vor kurzem verstorben ist. Und jetzt kommt halt raus, dass der Sohn vom Kirk Monroe, nämlich in den Aufzeichnungen von seinem Vater, hier Daddy Anwalt, gesehen hat, irgendwie war der einem Schatz auf der Spur von dem Jason Stewart. Also irgendwie, die waren sehr, sehr dicke miteinander, die beiden. Mhm. Ne? Wie gesagt, Stewart hat ja seiner Familie nichts hinterlassen. Aber man ging immer davon aus, der muss ja irgendwie ein Vermögen gehabt haben.
Ja.
Und das wollte jetzt der Sohn von dem Anwalt finden. Und der hat nämlich gemeinsame Sache mit dem Austin gemacht. Dem Sekretär vom Chandler.
Im Hörspiel ist das ja alles ein bisschen anders. Da sind ja nicht die Diamanten im Maul dieses Viehs, sondern hier geht es so weiter. Also Justus greift dem Tier ins Maul. Seine Kollegen, was machst du denn da? Was soll das? Es kommt ein Schließfachschlüssel der First National Bank von L.A. zum Vorschein. Und wie hängt das jetzt alles zusammen? Das Schild, die verschwundene Moorleiche, der Überfall auf den Professor Justus, das werden wir heute Nacht sicherlich erfahren. Chandler aus Friends soll allen Angestellten erzählen, dass der Stewart-Raum komplett abgeräumt wird und die Exponate zurück ins Anaheim-Museum gehen. Nachts legen sich die drei Detektive mit Chandler aus Friends auf die Lauer. Denn jetzt ist es natürlich so, dass wenn die das erfahren, sagen die natürlich, oh scheiße, wir müssen jetzt schnell reagieren, schnell das Museum absuchen nach dem Schlüssel, damit, weil jetzt kommt ja alles weg. So. Als ein Unbekannter den Raum betritt, schreit der Erste Licht an und er ist ertappt. Aber wer ist das? Chandler aus Friends scheint ihn nicht zu erkennen. Müsste es nicht ein Angestellter aus dem Museum sein? Aber Justus weiß schon wieder mehr, denn es ist kein völlig Unbekannter. Nicht wahr, Mr. Monroe? Der Anwalt von Jason Stewart, der vor kurzem verstorben ist, also ist ja die Moorleiche.
Der war gar nicht so schlecht, der Gag.
Okay, danke.
Ja?
Nein, das ist ja natürlich sein Sohn, der wohl im Nachlass seines Vaters Hinweise auf das Stewart-Rätsel entdeckt zu haben scheint. Merkst du, ich versuche immer so ein bisschen britisch zu reden, in immer so statt Raum sage ich Raum.
Das ist super, vor allem britisch. Ne?
Und wenn es so wäre, im Museum brauchte er einen Komplizen, der dem Spuk der Moorleiche entwickelte. Aber warum?
Genau das ist es.
Und das ist schon wieder so ein Ding, man hat das, das macht für mich null Sinn, dass man sich die Mühe macht, dort eine Moorleiche spuken zu lassen.
Das ist, und das meinte ich vorhin, wo ich gesagt habe, man merkt, dass es ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel ist. Und ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich dachte, ich könnte das jetzt alles zerdenken und zerreden. Weil man muss das ja nochmal anders aufdröseln. Da ist dieser Sohn von dem Anwalt, der sich irgendwie gefühlt 24/7 in diesem Museum versteckt.
Mhm.
Und jetzt kommt er auch raus, das ist ja das, was Justus immer so gestört hat, der hat sich zu diesen Wachsfiguren um dieses Krokodil gestellt. Mhm. Also als wäre er selber eine Wachsfigur. Justus hat dann halt gesehen, auf den Überwachungsbildern, ne, der Abfalleimer kippt ja um, ne? Man sieht ja aber keine Person, man sieht ja den nur so halb über den Boden rollen, ne? Und dann schwenkt die Kamera so, dass man auch die Gruppe von den Wachsfiguren sieht. Mhm. Weiß ich nicht, da stehen 5 Figuren um das Krokodil. Kamera schwenkt weg, schwenkt wieder zurück, Abfalleimer liegt auf dem Boden, plötzlich stehen da 6 Figuren, ne? Und das fällt natürlich, das war nur Kopfhörer, das fällt natürlich Justus unterbewusst auf, ne? Und der Austin hat den ja irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal reingelassen und gedeckt und so, wo ich so auch dachte irgendwie, ich glaube im Buch steht das sogar, es ist da ein bisschen anders, dieser Showdown findet dann auch in der Überwachungszentrale statt und dann kommt auch noch Cotta dazu, dann gucken die sich noch mehr Überwachungsbänder an und zoomen so ganz nah an das Bild dran, so, ey, das ist ja hier, der Monroe hier, ne? Wo ich auch so dachte, ja klar, auf so einem krisseligen Bild, es ist ein Beweis vor Gericht, ne? Das sind sie eindeutig. Auf irgendeinem Überwachungsvideo sieht man auch, wie der Austin dem zuzwinkert. Alles so eine Sachen. Ich will diese Beute, diesen Schatz.
Ja.
Und denk mir jetzt, wie komme ich da ran? Irgendwo bei den Exponaten ist die Lösung. Ah, ich hab's. Ich gehe ins Museum und tarne mich als Wachsfigur. Oh, da sind diese 3 Bengel. Ich fange jetzt einen Spuk an und tarne mich als Moorleiche, weißt du? Also war das von langer Hand geplant oder ist es alles spontan
entstanden? Also selbst wenn da die, also es kann ja schon mal nicht sein, dass er gesagt hat, oh, da sind die 3 Bengel, ich plane das Ding mit der Moorleiche, weil wo die 3 Bengel das erste Mal zusammen im Museum zu sehen sind, ist er ja eigentlich schon die Moorleiche. Mhm. Beziehungsweise weiß man ja nicht, ob er das Ganze, den Spuk da schon mit dem Kostüm macht oder ob er da
einfach nur... Nee, das kam später und dann kommt ja auch raus, dass er war ja die ganze Zeit im Museum.
Ja.
Und der Austin ist verkleidet als Moorleiche zu dem Professor Rosenberg gefahren.
Hm. Was ich hier ein bisschen witzig finde. Also wir werden jetzt die Sache ja ein bisschen abkürzen. Aber müssen es ist natürlich auch, so, um den Spuk ein bisschen realistischer zu gestalten, haben sie ja die Moorleiche dann noch verschwinden lassen, um wirklich von der Sache abzulenken. Und ich stelle mir gerade so vor, wie er denkt, verdammt, damit das alles realistisch wirkt und die alle sich um diese Moorleiche kümmern, muss ich die noch schnell verschwinden lassen. Er hat die so in der Hand. Wohin? Und dann sieht er das Krokodil und stopft die Moorleiche in das Maul von diesem Riesenkrokodil. Es ist auch eine wunderbare Vorstellung.
Und es muss schnell gehen, weil wir wissen, die Kamera geht im Sekundentakt. Ne? Genau. Und im Buch steht es auch, in der einen Blickwinkel-Szene von der Kamera siehst du noch die Moorleiche. Die Kamera schwenkt weg, schwenkt zurück, die Moorleiche ist weg. Ja, so wird es ja auch im Buch besser geschildert. Und dann musste, wie schnell muss der diese Moorleiche, ist ja auch ekel, also ich stelle mir sowas ekelhaft vor,
anzufassen. Also ganz ehrlich, das fände ich auch schon wieder gruselig, vor allem das, dann, sagen wir mal so, ich mag ja diesen Grusel, deswegen besuche ich auch so eine Sachen und
gucke mir
was an, aber ich würde jetzt nicht sowas da aus dem Sarg nehmen und sagen so, ach, ich tanze mal damit ein bisschen rum oder keine Ahnung was. Dafür ist mir das dann doch schon wieder ein bisschen zu,
ja,
zu
vor allem,
gruselig,
und ich meine, das dauert doch mehr als 2 Sekunden, das in dem Krokodil verschwinden zu lassen.
Also, was ja hier, glaube ich, erwähnt wird, es scheint wirklich ein sehr, sehr großes Krokodil zu sein.
Ja, 7,35 Meter.
Ja, also, das ist schon ungefähr fast ein Reisebus, kann man sagen. Also, da.
Ein Flixbus oder was?
Naja, 7 Meter, naja, gut.
Ein Flixbus ist, glaube ich, 30 Meter lang. Naja, nicht 30, aber 20 oder so.
Naja, 10 bis 15 Meter.
Naja, vielleicht so ein Sprinter.
So, jetzt reicht's.
Ein Sprinter!
Ein Sprinter auf jeden Fall. Ich will jetzt aber wissen, wie lang ist ein Reisebus?
Ja, kommt drauf an, was für ein Reisebus.
Naja, es ist ein Standardreisebus. Es gibt ja nun nicht so viele verschiedene
Reisebusse. Also, ich sag mal so, um das mal wirklich abzukürzen und jetzt nicht nur wieder hier zu lästern und zu meckern. Das Motiv ist schon wieder sehr fragwürdig.
Haben wir eigentlich was vergessen?
Ja, wir haben...
Den Abzugsgeld müssen wir auf jeden Fall noch
machen. Oh, den finde ich so schlecht.
Ja, na, deswegen müssen wir ihn ja machen.
Ja, den darfst du machen, weil du bist ja hier bekannt für die schlechten Abschlussgags.
Ja, warte mal. Welche Maße hat ein Bus? Fahrzeuglänge? Ja, 15 Meter.
Na, siehst du, das ist
doppelt. Doppelt so lang, ja gut. Also ein halber Reisebus, okay.
Ja, ja, also... Wir kürzen es jetzt wirklich ab und es tut mir jetzt auch leid, dass es jetzt alles so holprig ist. Aber
das kennt ihr ja eigentlich von uns. Das ist ja das erste
Mal. Meistens sind ja auch die Lösungen von den 3 Fragezeichen immer so ein bisschen Hanebüchen. Ja, man kann einfach sagen, da war ein Vollidiot, der dachte, ich mache einen Spuk,
ja.
Weil ich an so ein scheiß Rätsel scheitere und stattdessen irgendwie, ja, keine Ahnung.
Ich habe einen guten Einstieg und zwar waren wir dabei, wo die Moorleiche versteckt ist. Ja. Und darauf reagiert Chandler aus Friends. Ihr Banausen!
Den finde ich super.
Ja. Ja. Peter schlägt jetzt vor, nachdem alles geklärt ist. Achso, das Schild ist übrigens bei Austin, haben wir das schon erwähnt?
Nö, aber so.
Schild ist bei Austin.
Wie ist da
hingekommen? Ich weiß es gerade nicht.
Ja. Aber na, Austin war doch die Moorleiche. Austin, also, und der hat den natürlich mitgenommen, um den Spuk der Moorleiche natürlich noch zu bekräftigen, weil sie ja die ganze Zeit denken, scheiße, sie ist lebendig, sie will ihr scheiß Schild wieder haben.
Dann ist ja alles geklärt und Peter schlägt vor, dass sie zur Feier des Tages jetzt allein sich eine riesen Pizza gönnen. Aber in Abwandlung eines alten Sprichworts meint Justus dazu, Dienst ist Dienst und Pizza ist Pizza. Der zweite hat nämlich Schicht.
Deswegen gönnen Bob und ich uns die Pizza und du, Peter, wir wünschen dir einen fröhlichen Arbeitstag. Und dann, Peter,
ihr seid wirklich gemein. Und auch Chandler aus Friends hat gelacht.
Na, alle auch hier, warte, ich mach jetzt mal einen Benjamin-Witz. Dieser Anwaltssohn lacht aus und tritt zu Peter gegen den Kopf. Du blöder Sack. Wieso, Benjamin macht doch manchmal so Gags, ne? Das ist ja so.
Ich bin müde.
Ja, ich auch. Ja.
Ist jetzt auch nicht
mehr. Also, sagen wir mal so.
Ich habe jetzt auch sehr stümperhaft den Schluss hier vorgelesen.
Der Abschlussgag, ich habe gerade gesagt, der ist sehr schlecht. Er ist durchwachsen.
Aber erinnert mich an meine Tankstellenzeit. Ich wurde irgendwie weg und ich musste zur Nachtschicht.
Ja.
Das Fazit.
Jetzt. Deswegen, ich möchte es bei dieser Folge eigentlich vermeiden, so logische...
Ja, darf man hier nicht.
Ja, mit Logik vorzugehen.
Man muss, glaube ich, mehr auf diesen Hörgenuss sich fokussieren.
Ich finde, ganz ehrlich, was so den Gruselfaktor angeht und so auch so die Atmosphäre, die Stimmung, musikalische Einsätze, auch Thomas Fritsch ist super, allein schon, wie er die Moorleiche beschreibt, kann sich diese Folge, ist nur meine subjektive Wahrnehmung, schon so in die Klassiker einreihen. Es ist kein Gespensterschloss, es ist auch kein sprechender Totenkopf, aber ich finde schon, dass die Folge sich so mit diesen alten Gruselfolgen schon messen lassen kann. Muss auch sagen, so aus dem 100er-Bereich ist es für mich eine mit der besten Folgen. Also wenn ich an die Folge denke, ich habe gute Erinnerungen an die, dass ich denke so, irgendwie nenn mir mal eine Ü-100-Folge, wo ich sage, oh, die höre ich gerne oder auf die habe ich Lust. Und da ist es eine Folge, wo ich sage, die war gut. Und ja, ich gebe es zu, ich finde es mit dem Rätsel alles wieder total nervig und so. Und da blende ich auch meistens aus. Aber alles andere, der Grusel mit der Moorleiche. Und meine Lieblingsszene ist wirklich, wenn sie in der Zentrale sind und dann sagen, ja, okay, diese Moorleiche scheint anscheinend nachts zum Leben zu erwachen. So wie Peters Angst, Bob, der sich darüber lustig macht, Justus, der so wie rational ist, ne? Kann es einfach abkürzen, für mich ist es ein super Hörspiel der Neuzeit. Ich finde es gelungen.
Dem kann ich mich teilweise nur anschließen. Mit dem Rätsel hast du natürlich recht. Ich habe aber tatsächlich festgestellt, als ich hier mit diesem Projekt vor 4 Jahren angefangen habe, dass man als Kind gar nicht so diese Sachen hört. Das Rätsel nimmt man so als Beiwerk wahr. Wenn man sich aber da keine Gedanken drüber macht und sich einfach mit den Ohren einfach in dieses Hörspiel fallen lässt, sage ich mal, sie hört sich das angenehm weg. Tatsächlich sogar mit Notizen machen, fand ich das nicht so nervig wie manch andere Folgen, die ich schon vorbereitet habe. Es hörte sich gut weg. Es hat nicht sehr lange gedauert, im Vergleich zu anderen Folgen, die Notizen zu machen. Es hat Spaß gemacht, die Sachen tatsächlich so ein bisschen aufzuschreiben und so der Geschichte zu folgen.
Das sind kurzweilige 60 Minuten.
Kurzweilige Geschichten, genau. Kurzweilige Szenen auch. Ich finde, schauspielerisch finde ich die Leistung der Sprecher absolut der neueren Folgen überdurchschnittlich, möchte ich was sagen.
Allen voran der Chandler, also ja, den Gastdarstellern, ja. Ich finde den super.
Keine Fremdschämen-Momente, lustige Sachen bei, wie zum Beispiel Peter, der sich als Nachtwächter nicht dafür verantwortlich fühlt, den Geräuschen nachzugehen, ja.
Ja,
rundum gelungen, alles andere hast du schon gesagt. Musik fand ich irgendwie so, dachte ich so, ich habe das so gehört, so während der Fahrt und dachte so, sag mal, ist das schon wieder die Titelmusik? Ja, irgendwann. Ich glaube, an dem Abend habe ich dir noch geschrieben, ich habe gefühlt 800 Mal die Titelmusik gehört. Ja.
Es ist wirklich so.
Auch irgendwie, fand ich aber auch positiv. Also, ja, kommen wir zu den Punkten, ne?
Genau, und da wir jetzt gesagt haben, jeder gibt wahrscheinlich genau die gleichen Punkte wie der andere, hast du am Anfang gesagt.
Ja, jetzt bin ich sehr gespannt.
Na, ich sag jetzt, also wenn ich jetzt meine Punkte sage, sind es auch automatisch die Einschätzung bei dir.
Mhm.
Ich gebe 8.
Okay, das heißt, du hast mir auch 8 gegeben. Also meine
ja.
Okay. Verdammt, wir sind nicht weit voneinander weg. Ich habe 7 Punkte gegeben uns beiden.
Ah, okay. Nee, für mich ist das wirklich eine 8.
Okay, 8 ist krass, weil es ist ja wirklich nur 2 Punkte von 10 entfernt. Also für 8 war es mir denn, für 8 war mir die Auflösung zu blöd.
Also das sind ja auch die 2 Minuspunkte. Mhm. Also einmal wegen dem Rätsel und weil die Auflösung schon wieder so hanebüchen ist, weil es ist ein sehr gutes Hörspiel.
Also 8 hätte ich gegeben, wenn die Auflösung mir gefallen hätte. Dann wären die 2 Minuspunkte jetzt gewesen, weil es ist jetzt nicht gerade so voll Spannung und wie zum Beispiel eine Geisterschlossfolge oder so. Von daher wäre es da die 2 Punkte so mit diesem Punktabzug noch für die wirklich schlechte Auflösung mit der Moorleiche, weil die Moorleiche wirklich gar nichts mit, also für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, hier bei Gespensterschloss, da macht das ja alles super Sinn mit dem, dass der die Leute da vom Gespensterschloss fernhält und sich, und natürlich, weil er ja Filmemacher ist, auch ein bisschen rumspielen kann da, macht das absolut Sinn und sowas hat mir jetzt hier halt gefehlt.
Wobei es aber schon ist, man könnte so denken, es sind wieder so 2 getrennte Fälle, ne? Also einmal dieses Rätsel, was Justus probiert zu lösen, und die Moorleiche an sich, die ja so ein bisschen unabhängig agiert. Aber zum Schluss kommt ja raus, okay, das geht ja doch ineinander über. Es hat doch miteinander zu tun.
Naja, die Moorleiche, verstehst du es eigentlich richtig nochmal zusammengefasst? Die Moorleiche sollte ablenken, ne? Der Spuk sollte halt ablenken, damit die da in Ruhe suchen können. Obwohl ich der Meinung bin...
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es schon spät. Und ich meine, ich habe das Buch gelesen, das Hörspiel gehört. Aber irgendwie verstehe ich diesen ganzen...
Spuk also mit der Moorleiche eigentlich gar macht nicht. Für mich auch null Sinn, weil der Nachtwächter war ja involviert. Er hat doch in seiner Schicht so viel Zeit nach dem Schatz da zu suchen, ja, dass die Moorleiche doch total sinnlos war.
Ich glaube, im Buch ist, es gibt dann nämlich so eine Szene, die auf dem Hinterhof des Museums spielt, bei den Mülleimern. Das hat, da, also die Moorleiche hat schon was damit zu tun. Das kommt im Hörspiel aber nicht so raus. Guck gerade, ob ich das noch sehe. Aber ich find's viel lustiger, wenn irgendwelche Leute uns jetzt böse Kommentare schreiben, wo sie sagen, seid ihr dumm, wird doch alles erklärt.
Das finde ich auch witzig.
Ja?
Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch ein schönes Schlusswort.
Richtig, also nochmal jetzt wirklich schreiben, Mann, ist Thomas dumm, der hat das Buch gelesen, hat's aber nicht aufgeschrieben und jetzt bei dieser Aufnahme komplett vergeigt. Hm? Wollen wir das so machen?
Ich glaube, ich werde das sogar schreiben.
Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen witzig, ne? Und weißt du, was ich mache?
Was?
Ich werde mir dann das ausdrucken und in einem Abfalleimer verschwinden lassen.
Wunderbar. Und ich werde auf dem Boden Erdkrümel verteilen. So, jetzt wird es wieder Klamauk.
Ja, es wird wirklich Klamauk. Aber ich sag mal so, war nicht unsere beste Besprechung. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft.
Ja, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet. Aber trotzdem, wir sind zurück aus der Sommerpause.
Wir sind zurück und auf dem Level geht's jetzt erstmal die nächsten Monate weiter.
Besser wird's nicht. Trotzdem bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und irgendwann nochmal wieder mit unserem geliebten Benjamin.
Tschüss.
Tschüss.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.